Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Wie schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich freue mich wahnsinnig, die coole und tolle Schauspielerin und Sprecherin Julia Nachtmann zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, liebe Julia.
Vielen, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig, dabei zu sein. Und ich liebe den Titel deines Podcasts.
Natürlich sprechen. Ja, da müssen wir noch im Gespräch drauf kommen, warum du den liebst.
Ja.
Ich möchte mit dir heute ganz tief in das Thema Sprechen und Stimme eintauchen. Denn du, liebe Julia, sprichst wahnsinnig viele Hörbücher und erwächst mit deiner Stimme Geschichten zum Leben.
Genau, ja.
Erstmal möchte ich dich etwas vorstellen. Du bist in Stuttgart geboren worden und aufgewachsen. Und nach dem Abi hast du an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg Schauspiel studiert. Du wurdest 2005 direkt von der Schauspielschule ans Deutsche Schauspielhaus Hamburg engagiert, wo du viele Jahre gespielt hast.
Ja, genau.
Mega. Du bist Preisträgerin des Boy-Gobert-Preises und bist seit diesem Jahr auch in der Jury dieses Preises.
Ja, eine besondere Ehre auf jeden
Fall.
Total,
total. Seit 2013 arbeitest du als freischaffende Schauspielerin und Sprecherin. Du hast am Theater Basel gastiert, am Deutschen Theater in Berlin. Du hast ganz viel gedreht auch. Und ganz aktuell saßt du gerade im Gremium bei der Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg und hast den Schauspielnachwuchs auswählen dürfen.
Ja, genau. Ein super spannender Prozess auf jeden Fall.
Total.
Ja.
Und du sprichst, wie gesagt, sehr viele Hörbücher und Sendungen beim NDR zum Beispiel. Wahrscheinlich noch woanders auch.
Ja, aber hauptsächlich, ja,
aber hauptsächlich
NDR,
beim NDR. Und du hast eine kleine Familie, du hast einen Sohn und einen Mann und lebst in Hamburg.
Genau.
Julia, meine erste Frage an dich. Du bist aus Stuttgart und ich kann es überhaupt nicht hören. Wie kommt das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, wann bin ich nach Hamburg gekommen? 2001, also vor gut 23 Jahren oder 24 Jahre sind es jetzt schon. Ich glaube, da hat man es noch ein bisschen mehr gehört als jetzt. Aber ich bin inzwischen länger in Hamburg, als ich es in Stuttgart war in meinem Leben.
Ja.
Und ich habe es wirklich relativ schnell verloren. Ich glaube auch, es hat was mit einer... Ich habe eine große Anpassungsfreude. Das kennst du vielleicht als Sprecherin.
Ja, kenne ich auch.
Dass man sich sehr schnell akklimatisiert oder irgendwo an einen Dialekt dranhängt, einfach weil es Spaß macht auch. Und weil man Spaß am Sprechen oder an der Sprache hat. Und ich habe mich schnell hier in Hamburg eingelebt und das Süddeutsche irgendwie, also sprachlich zumindest ein bisschen
aber ich höre
abgelegt.
Nichts. Ja. Ich bin ja, mein Mann, das weißt du vielleicht gar nicht, mein Mann ist auch aus Stuttgart.
Ah nee, das wusste ich nicht.
Ja, und hat auch für seinen Beruf auch probiert, es abzulegen, aber ich habe bei ihm alles immer noch die S und die Endung und alles bei dir ist nichts.
Ja, das ist manchmal nur so ein Klang, ne? Ich höre es auch immer, also bei Landsmännern und Frauen höre ich es auch sofort.
Man hört es sofort, wenn irgendwie in den Nachrichten wer spricht, sofort, oder?
Ja,
mit der ersten Silbe eigentlich oft schon.
Ja, voll, total. Ja, so ganz kann ich es dir nicht sagen, wie es dazu kommt, aber es ist tatsächlich, wurde auch schon von Leuten gefragt, ob ich aus Hamburg komme, tatsächlich.
Ja, siehst du, sehr gut.
Ja,
sehr gut. Aber hast du früher Dialekt gehabt und kannst du noch switchen? Kannst du noch schwätzen mit mir?
Ja, klar kann ich schwätzen, logisch.
Ja, gut.
Also ich habe aber eher so, also meine Eltern haben nicht so wahnsinnig breit Schwäbisch geschwätzt, sondern eher so, also der Hammer oder Räusch, da hat er das und das gesagt und so. Also eher so, das rutscht ja auch alles nach hinten in den Hals.
Ja, natürlich.
Und wenn ich jetzt zu Hause bin und mein Onkel, meine Tante dabei und so, die dann wirklich breites Schwäbisch schwätzen, dann
machst du auch mit.
Ja, dann mache ich klar mit, weil sonst macht das ja auch keinen Spaß.
Also, nee, natürlich.
Nein, also ich bin natürlich nicht so versiert wie die, aber ich rutsch gerne
schon
dann
rein,
auch wieder mit rüber, genau.
Und was war so das Erste, was du auf der Schauspielschule gelernt hast an Hochdeutsch? Was wurde dir als erstes beigebracht zu ändern?
Boah, also ich glaube, und das ist tatsächlich manchmal auch noch die Gefahr bei mir bei Hörbüchern, also da ist dann doch der letzte kleine Rest noch da, sind die Gs, die Ks, also der Schwabe macht gerne aus Ks Gs.
Ja.
Oder aus, was ist es jetzt nochmal?
B und P.
Genau, B und P, D und T.
Ja.
So, dass die nicht zu weich werden. So, das ist, wenn ich überhaupt irgendwas so hätte, wo ich sagen würde, das ist noch ein bisschen ein Fünkchen Schwäbisch übrig, dann ist es das, glaube ich. Und das war auch das Erste, was ich dann in der Schauspielschule mir abgewöhnen musste, dass das alles ein bisschen zu weich war. So.
Ja.
Die Konsonanten, die bestimmten. Ja.
Die ja. Spannend. Julia, wie bist du auf den Beruf gekommen? Erzähl mal. Wie früh wusstest du, dass du Schauspielerin werden möchtest?
Hui. Also ich würde sagen, Schauspielerin wusste ich noch gar nicht so früh, aber ich habe für mich die Bühne entdeckt. Also ich habe als Kind in Stuttgart in einer Tanzschule getanzt mit Gehörlosen zusammen. Das war so eine integrative Tanzschule. Also ganz toll. Damals auch, das war sehr etabliert in Stuttgart. Und wir haben tatsächlich mit dieser Tanzschule auch Kinderaufführungen gehabt. Und zwar richtig große, in der Liederhalle und so. Und da habe ich auch immer schon mitgemacht. Und ich stand also als kleines Mädchen schon tanzenderweise auf der Bühne, wo ich gemerkt habe, so, oh, das ist irgendwie mag ich das. Dann ging es weiter, dass ich auf der Waldorfschule war und natürlich auch das Achtklassspiel, das Zwölfklassspiel, da so Bühnenluft schnuppern durfte, diesmal dann eher mit Text. Und dann habe ich noch, ich glaube mit 16 oder so, angefangen zu singen, klassisch. Und habe das relativ intensiv gemacht und habe auch da dann also wirklich Musiktheateraufführungen gehabt, jugendmusiziert mitgemacht, also auch immer schon so Auftritte. Und irgendwann war mir klar, okay, ich will irgendwie auf die Bühne. Ja. Ich wusste nur noch nicht mit was. Und dann, ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt dann doch fürs Schauspiel, bin ich zu einer Laientheatergruppe in Stuttgart gekommen. Die heißt Teatro Piccolo, gibt es inzwischen nicht mehr, aber mit einem ganz tollen Leiter, dem Martin Seger. Und der hat neue Mitglieder gesucht, junge, spielwütige oder freudige Menschen, die ein neues Theaterstück entwickeln wollen. Und da habe ich mich gemeldet und bin da zufällig reingerutscht. Und dann war ich da 4 Jahre fest. Und wir haben wirklich, und das war echt eine meiner tollsten Erfahrungen eigentlich, muss ich sagen. Wir haben also das Bühnenbild selber gebaut, wir haben die Kostüme selber genäht. Wir haben also alles selber gemacht. Wir sind dann auf Festivals gefahren. Wir hatten Intensivproben manchmal in den Ferien, 2 Wochen am Stück in Rotenburg oder was weiß ich wo. Also das war sehr intensiv und da habe ich, glaube ich, dann so, war das letzte Fünkchen, was mich dann zur Schauspielerei gebracht hat, wo ich dann dachte so, nee, ich glaube, das ist es.
Ja.
Weil der Gesang, das war dann doch, also ich hatte dann Lust auf dieses, ich fand das Sprechen noch intensiver auf eine Art. Also das Singen ist sicherlich genauso intensiv oder kann es sein, aber so die Spielvorgänge, auch das Dramatische, das, ich glaube, das hat mich dann interessiert irgendwann.
Toll.
Ja.
Und hast du sehr viel Vorsprechen gemacht an Schauspielschulen oder warst du nur in Hamburg und wurdest genommen? Oder?
nee, ganz sowas nicht. Ich bin auch genauso rumgetourt wie ganz viele meiner KollegInnen auch. 8-mal habe ich vorgesprochen.
Oh, wow.
Ja, ja. Dann doch. Ich war 2-mal, glaube ich, in der Endrunde irgendwo in Leipzig und in München. Und die anderen Male bin ich in der ersten Runde rausgeflogen. Das ist ja auch immer ein wahnsinniger Auswahlprozess.
Ja.
Aus Hunderten von Leuten werden dann so ein paar ausgewählt. Das ist echt Wahnsinn irgendwie auch.
Ja.
Man braucht da Durchhaltevermögen und darf den Glauben nicht verlieren.
Ja.
Und muss trotzdem noch so ein bisschen so ein Gefühl für einen Realismus oder für eine realistische Chance behalten.
Ob es was werden kann überhaupt oder nicht.
Also einerseits, klar, bleib dran und versuch's einfach weiter. Und auf der anderen Seite muss man auch irgendwann dann vielleicht sagen, okay, dann soll es halt das nicht sein.
Ja,
also,
ja.
Je nachdem. Und bei mir hat es dann glücklicherweise nach 8-mal geklappt, aber witzigerweise, wie oft an so einem Punkt, wo ich dachte, ach, jetzt ist das für mich gerade gar nicht mehr so wichtig.
Ah, interessant.
Weil ich damals als Statistin im Staatstheater Stuttgart dann mitspielen durfte.
Okay.
Und so Auftritte hatte und dachte so, ach, wenn alle Stricke reißen, dann mache ich hier so einen Quereinstieg.
Machst du so weiter. Irgendwie. Ach so, ja.
Ist natürlich Quatsch oder glaube ich, würde ich jetzt niemandem unbedingt raten, dass man das so angeht. Das passiert manchmal, aber sich das vorzunehmen ist natürlich aus heutiger Sicht, würde ich sagen, mach's nicht. Aber, ich war damals so in der Laune, dass ich dachte
warst
so,
du dann entspannt halt einfach, ne? Ja, war das zu Zeiten, als Zadek in Stuttgart war?
Schirmer.
Ah ja, Friedrich Schirmer.
War damals in Stuttgart, als da war ich junge Erwachsene sozusagen.
Ja, genau. Cool.
Ja.
Und dann warst du hier auf der Hochschule 4 Jahre lang.
Richtig.
Ne?
Mhm.
Und war das so, wie du dir das erhofft hattest oder war das ganz anders? War das?
Cool. Das ist eine gute Frage.
Ja.
Es war definitiv intensiv auch. Ich glaube, ich habe mir vorher gar nicht so eine Vorstellung gemacht, wie das werden würde. Ich habe mich da einfach reingeschmissen und habe erstmal angefangen. Und dann hatte ich aber, also ich finde es erstmal eine Herausforderung mit, also wir waren zu 8, 5 Männer, 3 Frauen. Ja, wenig Leute, mit denen du dann 4 Jahre unglaublich intensiv verbringst.
Ja.
Also quasi dein Leben mehr oder weniger, ne? Also so.
Ja.
Und das war schon teilweise auch eine Herausforderung, finde ich. Weil du hast dich ja dich gegenseitig nicht ausgesucht.
Ja, klar.
Sondern das haben die Dozenten gemacht.
Und also, es sind ja auch alle verschieden. Das ist ja der Witz der Sache von der Persönlichkeit her. Und
total.
Ja, ja.
Total. Und die wollen das ja auch. Die ja, wollen ja verschiedene die wollen. Charaktere ja, ja, genau. haben. Ne?
Und das ist natürlich mit Reibung dann auch bestimmt.
Also total.
Mhm. Ja.
Und dann gehen erste Eifersüchteleien los, weil die eine kann dann bei dem Projekt mitmachen und die andere nicht. Und dann ja. ist der aber da schon gefragt und so. Und damit dann klarzukommen, ja, war nicht immer einfach, würde ich sagen. Mhm. Ich fand es dennoch oder finde es auch heute noch total wichtig, weil es so eine Art, finde ich, eine Spielwiese ist, mhm. wo man sich ausprobieren kann, ohne dass man schon bewertet wird von der Presse oder mhm. von Menschen, die das anschauen. Weil mhm. jetzt dann im späteren Berufsleben merke ich einfach, natürlich darf also jeder Mensch, darf, was ich öffentlich präsentiere, auch bewerten,
klar.
theoretisch. Ne?
Ja, klar, ja.
Und das machen sie ja auch freudig.
Ja.
Dass es aber nicht nur immer schön ist oder nicht nur immer gut,
ja.
Damit muss man dann auch umgehen können.
Ja. Hast du das auf der Schauspielschule als geschützten Rahmen empfunden,
ja.
wo du dich ausprobieren konntest? Ja, toll.
Ja, definitiv. Also natürlich muss ich sagen, ich hatte DozentInnen, vor allem eine Dozentin, wo ich das besser konnte.
Mhm.
Also wo ich mich noch geschützter gefühlt habe als bei anderen.
Mhm.
Aber ich habe das schon als Schutzraum mhm. empfunden, ja. Dass
toll.
Ich da ausprobieren kann.
Das mhm. ist toll. Ich glaube, dass das nicht immer so ist.
Nee.
Und ich kenne sehr die Musical-Welt und dass mhm. da schon die Bewertung schon in der Ausbildung oft sehr stark ist, auch mit dem Singen und so. Und dass das oft die Ausbildung Leute schon eher verschließt als öffnet.
Ja.
Ja.
Aber das habe ich auch so. Ich habe ja wirklich mal ganz kurze Zeit auch in der Musical-Schule unterrichtet,
mhm.
Vor 12, 13 Jahren.
Mhm.
Und da ist mir das auch aufgefallen. Das
ja.
ist halt so, boah, die müssen echt mit viel Bewertung
ja.
umgehen. Das müssen die SchauspielstudentInnen auch.
Ja.
Aber ein bisschen auf eine andere Art und Weise, weil es da nicht so viel da geht es auch noch mehr um Persönlichkeit und nicht
ja.
nur um die Technik
ja,
des
stimmt.
Tanzes, des Singens, des Vereins ja. von den beiden.
Ja, so. Stimmt.
Sondern du sollst dich auch als Persönlichkeit entwickeln. Und da ist es irgendwie ja ein bisschen anders nochmal.
Mm. Hattest du das Gefühl, das hat dich das Studium gut auf den Beruf vorbereitet?
Ja.
Ja.
Ich habe das Gefühl, aber ich muss auch sagen, ich bin da sehr, sehr gut durchgekommen. Also nicht alle,
ja.
nicht allen fällt das so leicht. Ich habe
ja.
auch StudentInnen erlebt, die zwischendurch Pause machen mussten, weil es zu viel war, weil der Druck zu hoch war.
Mhm.
Weil sie mit bestimmten Leuten auch nicht klarkamen.
Mhm.
Die mussten richtig pausieren
mhm.
und dann irgendwie ein Jahr später wieder weitermachen oder
mhm.
so. Also ich bin aber, glaube ich, so eine Person, ich komme ganz gut in neuen Umfelden auch
mhm.
schnell klar. Und ich kann mich ganz gut eingrooven und
mhm.
Mich auch auf andere einstellen.
Das ist, was wir vorhin mit der Sprache schon hatten, mit dem Anpassen.
Ja,
das ist
vielleicht, ja.
Ja, ja. Ja.
Ja, und da gehe ich dann irgendwie, ich weiß auch nicht, ich häng mich da nicht lange auf, sondern ich mache einfach weiter und
mhm.
Versuche erstmal das Positive dran zu sehen
mhm.
und mich dem hinzugeben und zu öffnen. Und das hilft sicherlich. Also
cool.
hat sicherlich, und es klingt jetzt wie ein Spaziergang, das ist es definitiv nicht, das war es auch für mich nicht.
Ja.
Und das ist es auch nicht für jedermann.
Ja.
Ja, aber...
Ich möchte noch mal was fragen zur Schauspielschule, weil ich deine Sprechdozentin auch kannte.
Ja.
Und das ist ja mein Thema, Sprechen und Stimme.
Mhm.
Du hattest Uschi Gompf, Ursula,
ja.
Professor Ursula Gompf im Sprechen. Kennen
ja.
bestimmt auch viele. Ist halt neben meiner Mama Marianne Bernhardt halt eine andere tolle Kapazität gewesen.
Ja, total.
Was das Sprechen anging. Was hat sie dir beigebracht, vielleicht sogar zusätzlich zum Sprechen oder... auf einer Metaebene
ja.
beim Sprechen oder bei der Stimme?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aber Uschi ist schon immer jemand gewesen. Doch, ich glaube, ich kann ziemlich klar sagen, Uschi hat schon immer uns StudentInnen und vor allem auch mir mitgegeben, dass wir als Mensch zählen
mhm.
und nicht nur als, sag ich mal, als funktionierendes Objekt
mhm.
oder dass es nicht allein unsere Stimme ist, sondern dass es immer wir komplett sind.
Super.
Und das ist ein ganz schöner Gedanke,
ja.
den ich bis heute sicherlich mittrage, auch beim Sprechen und beim Spielen. Also,
mhm.
Weil ich glaube, das ist der Punkt.
Ja.
Es sind immer wir als Ganzes und nie irgendwie was losgelöst, also nur die Sprache von uns losgelöst. Das bin auch ich.
Ja.
Da lege ich alles rein und das muss ich aber auch zulassen.
Ja.
Sonst bin ich fest wieder. Und also
ja.
diesen Gedanken, ja, danke Uschi.
Ja.
Nee, den finde ich unglaublich schön und den hat sie uns allen damals mitgegeben und den mag ich.
Ja, ja, toll. Toll. Hat sie mit dir schon trainiert, Shakespeare zu sprechen? Hast du das auf der Schauspielschule? Habt ihr so Texte gearbeitet? Bestimmt.
Ja, wir haben Texte gearbeitet, aber mit Uschi habe ich Shakespeare, glaube ich, nicht gearbeitet, jetzt konkret. Mhm. Aber wir hatten auch Verslehre. Mhm. Allerdings bei Frau Klasing, kannst du dich an die noch erinnern, vielleicht auch? Mhm. Genau. Das haben wir schon gemacht, aber eher in anderen Unterrichten oder auch bei Jutta Hoffmann, die Dozentin war damals. Mit der haben wir schon auch Klassiker, mit der haben wir auch ein Shakespeare gemacht, apropos, genau.
Ja, ja, ja.
Und im Unterricht mit Uschi habe ich aber auch moderne Texte sehr geliebt, die sie uns dann hat auch immer aufführen lassen, was ich auch toll fand.
Ja.
Die wir auswendig dann irgendwo vorgeführt haben.
Das ist was Tolles, ja.
Genau, und da auch, also da merkt man ja auch, wie anders das ist, wenn du einen Text vorträgst, ne? Der nicht deine eigenen Worte sind und den trotzdem natürlich klingen lässt.
Yes.
Das ist gar nicht so einfach.
Und das ist nicht so einfach.
Nein.
Nee.
Und das konnte man bei ihr richtig üben und das hat sie mit uns geübt. Und das war super.
Einen Text so zu sprechen, als ob es der eigene ist. Und natürlich zu sprechen. Es ist ja dieser Vorgang, kenne ich beim Sprechen bei mir. Ich kriege ja alles mit, wie ich es tue. Also ich beobachte mich 100%, wenn ich spreche. Und trotzdem versuche ich loszulassen und mich zu überraschen, während ich spreche. Oder wie würdest du das beschreiben?
Ich glaube tatsächlich, und das, ich habe die Diskussion in letzter Zeit öfter mal gehabt, ich glaube, loslassen ist das Wort, überhaupt dafür.
Ja.
Und das ist, also das Ambivalente daran ist, dass man einerseits führen muss und auf der anderen Seite loslassen.
Ja.
Und diesen Grad zu erwischen, also zu sagen, es ist natürlich ein auswendig oder gelesener, also auswendig gelernter oder gelesener Text, der natürlich nicht meiner ist, aber sich dem so hinzugeben und ihn zu meinem werden zu lassen, indem ich ihn denke, indem ich die Gedanken mir anziehe, sage ich mal, also im übertragenen Sinne. Und dann darin loslassen. Also, also du verstehst, glaube ich, was ich meine.
Ich verstehe total, was du meinst.
Ja.
Total.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, das Ding, wonach ich auch suche als Sprecherin. Als Spielerin auch, aber vor allem auch als Sprecherin.
Als Sprecherin, ne? Ja. Ich liebe daran, wenn das gelingt, habe ich immer das Gefühl, das beamt mich dermaßen in den jetzigen Moment. Mhm. Das ist, ich sage manchmal, das ist wie so eine Meditation oder so. Wenn ich jedes Wort bewusst spreche, dann kann ich ja nur da jetzt sein.
Ja,
und wenn ich das auch spüre, was meine Zunge macht oder was mein Atem macht, ich finde das was ganz Tolles.
Ja, so. Ich auch.
Ja.
Und wenn es eben über den Gedanken kommt.
Über den Gedanken kommt.
Und die Situation, ne, die ich da gerade, in der ich da gerade bin oder in die ich mich hineinkatapultiere oder was auch immer. Beim Hörbuchsprechen habe ich manchmal, da sitze ich ja stundenlang im Studio.
Ja.
Oft, also wirklich dann eben so eine Session geht zwischen 5 und 7 Stunden.
Wahnsinn.
Am Stück. Also wir gehen natürlich aufs Klo und essen mal eine Kleinigkeit, aber theoretisch sind wir sonst am Arbeiten.
Ja.
Und da ist es manchmal, wenn so ein Text extrem, wenn du in so einen Flow kommst und den fließen lässt, dann ist es manchmal echt, wenn man so eine Pause macht, so wie so ein so ein Auftauchen, so ein Aufwachen aus dem Text. Und da muss man kurz in die Realität zurück.
Ja.
Es ist eigentlich ein schönes Gefühl.
Ein schönes Gefühl, oder?
Ja.
Ja. Ja, ich mag das auch. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich im Studio sitze, an meinem Mikro, mir kann nichts passieren.
Ja.
Dieses Gefühl habe ich manchmal. Weil
kenne ich, ja.
Ist jetzt, Konzentration ist voll auf dieser Sache.
Ja.
Es kann keiner dich dumm anmachen oder irgendwie.
Nee.
So, ja.
Ja, das stimmt. Und gleichzeitig musst du dich genauso, also das Interessante ist ja, dass du beim Sprechen dein Aussehen nicht zur Verfügung hast. Das heißt, ich muss alles in die Stimme.
Ja.
Und habe nicht meinen Augenaufschlag, meinen Blick, mein Körper, was macht der jetzt gerade oder so, sondern ich muss wirklich alles durch die Stimme ausdrücken.
Ja.
Und gleichzeitig auch da muss ich mich öffnen.
Also,
weil man das eben auch hört.
Wenn das gefaked ist, hört man das auch.
Total.
Ja, natürlich.
Kann man natürlich alles herstellen.
Ja,
aber
klar.
Es ist halt nicht das Gleiche.
Nee, ist nicht das Gleiche.
Ja.
Nee, ja. Oh, schön. Ja. Oder wir werden auch noch mehr darüber sprechen.
Ja.
Also Julia, pass auf. Jetzt möchte ich mit dir sprechen darüber, dass du dann nach der Hochschule am Deutschen Schauspielhaus engagiert wurdest. Wie ist das passiert?
Es ist ein glücklicher Zufall gepaart mit vielleicht ein bisschen, ach was weiß ich, Talent war vielleicht auch dabei. Aber es war natürlich, also die Mischung macht es ja. Also ich muss das kurz erzählen. Es hat tatsächlich eine kleine Geschichte. Und zwar habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass ich in Stuttgart unter Friedrich Schirmer Statistin.
Ja,
war.
Ich dachte, beim Namensschimmer so. Dachte ich an Schauspiel aus. Ja,
genau, so. Und jetzt passierte Folgendes, dass ich also schon in Stuttgart, bevor ich meine Schauspielausbildung gemacht habe, irgendwie als Statistin mich da innerhalb des Statistentums so hingearbeitet habe, dass ich dann schon Rollen bekommen habe, wo ich kleine Sätze sprechen durfte. Das heißt, ich war also so eine Statistin, die jetzt nicht vielleicht in der Masse unterging, sondern die halt so, doch auch so ein kleines Augenmerk hatte dann damals schon. So, dann bin ich nach Hamburg, dann wurde ich in Hamburg angenommen an der Schauspielschule, dann war ich erstmal weg aus Stuttgart und Schirmer hat da unten einfach weitergemacht. So. Ich habe meine Ausbildung gemacht und dann stellte sich, glaube ich, anderthalb Jahre bevor ich fertig wurde, heraus, dass Schirmer das Schauspielhaus ab 2005 übernehmen würde. Und 2005 war mein Abschlussjahr.
Ah ja.
Und dann war es wirklich so, dass, also Schirmer kannte mich noch aus Stuttgart.
Wahnsinn.
Also verrückt, aber es war so. Also ne, wir hatten damals auch schon Kontakt gehabt und so dort. Also, und dann lag das irgendwie auf der Hand. Dann war der bei unserem Abschlussvorsprechen auch da und hat uns gesehen. Und dann war das wie so ein Wiedertreffen. Dann hatte er allerdings damals sein Ensemble schon so gut wie voll. Also das weiß ich noch, als unser Abschlussvorsprechen war, die sind ja dann immer so im Herbst oder so. Und im Sommer geht es dann los im Jahr drauf. Und das war schon eigentlich alles vergeben, ne, die ganzen Positionen. Und dann sollte aber im gleichen Jahr das junge Schauspielhaus gegründet werden.
Ah ja,
als Anhang vom großen Schauspielhaus, sag ich mal. Was es ja heute immer noch gibt und was, finde ich, ganz toll ist auch. Und dann hat Schirmer quasi zu mir gesagt, ich geh doch mal Klaus Schumacher vorsprechen. Der sucht noch Leute, junge Leute für sein Ensemble im jungen Schauspielhaus, was erstmal separat startet zum großen Haus sozusagen, als eigenes kleines Ensemble. Dann bin ich zu Klaus Schumacher, hab dem vorgesprochen. Dann sagte Klaus, oh ja, wollen wir, also gerne.
Ja.
Wir hätten dich gerne im Ensemble, hast du Lust und so. Und dann hat Schirmer gesagt, ja, ich will sie aber auch. Und dann haben die tatsächlich, und das war natürlich wirklich, also für mich ganz toll, haben die beiden sich abgesprochen, dass ich erst 2 Jahre zu Klaus ins junge Schauspielhaus gehe und im 3. Jahr ins große Haus
wechsle.
Ja. Oh. Und das war für mich eigentlich ein Geschenk, sage ich mal. Also das war großartig. Besser hätte ich es nicht haben können.
Ja.
Und dann war vor allem, dann hatte Schirmer wirklich auch 2 sehr schwere erste Jahre damals. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber das war nicht ohne.
Ja.
Der hat es nicht leicht gehabt. Und während diesen ersten 2 Jahren war ich ja im jungen Schauspielhaus und konnte halt, also ich meine, konnte echt durchstarten.
Ja.
Also ich habe unglaublich viel gespielt. Ich hatte tolle KollegInnen, wirklich ein kleines, junges Ensemble, wirklich sehr familiär fast haben wir gearbeitet. Unglaublich intensiv.
Wo habt ihr gespielt? Im Malersaal?
Ja. Genau. Damals waren wir noch komplett im Malersaal und geprobt haben wir auf den Probebühnen vom Schauspielhaus.
Ja.
Genau.
Ja.
Und und das war eine mega Zeit. In der Zeit habe ich auch den Boy-Gobert-Preis gekriegt.
Das
damals.
War da?
Ja.
Ach, toll.
Das war da im jungen Schauspielhaus.
Für eine bestimmte Rolle oder einfach für die Spielzeit?
Für die Spielzeit, genau. Mhm. Also du wirst für eine Spielzeit ausgezeichnet. Mhm. Für als Nachwuchsdarstellerin oder Darsteller. Auf Hamburger Bühnen. Also das ist quasi dann so ein, ich weiß ja jetzt, weil ich selber also inzwischen selber mit auswählen darf, dass es dann so für die ganze Spielzeit gilt. Also man sieht natürlich dann Stücke, die einen dazu also bringen, zu sagen, dieser Mensch hat jetzt den Preis verdient oder das finde ich toll, aber es, im Grunde zählt die Spielzeit. Mhm. Ja.
Ich möchte mal vorlesen, was du gespielt hast im Schauspielhaus. Ich habe die ganzen Klassiker rausgeschrieben.
Oh ja.
Warte mal kurz, wo habe ich das hier? Also pass auf. Du warst Julia in Romeo und Julia.
Ja.
Ja, genau. Also mehr kann man eigentlich nicht erreichen wollen als Schauspielerin. Wahnsinn. Ja. Viola in Was ihr wollt.
Ja.
Cordelia im Sturm. Ja. Alles Shakespeare. Du warst das Gretchen in Goethes Faust.
Ja.
Luise in Kabale und Liebe von Schiller. Franziska in Minna von Barnim von Lessing.
Ja.
Du hast gespielt im Käthchen von Heilbronn, in Penthesilea, in Dantons Tod, in Götz von Berlichingen. Das sind jetzt nur Klassiker, die ich sage.
Ja,
du hast so viel mehr gespielt, ne? Aber alleine das und jetzt nicht in der Provinz, sondern am Schauspielhaus ist schon krass, Julia.
Ja, das
oder?
Zum Glück war mir das damals gar nicht so.
Das wollte ich dich fragen, ob dir das so klar war. Nee, da warst du naiv und jung.
Ich war naiv und jung und ich hab das natürlich alles wahnsinnig gerne mitgenommen. Aber was für ein Glück ich hatte auch damals, dass ich genau in der Phase, als ich da war, diese ganzen jungen Rollen spielen durfte.
Ja.
Dass ich diejenige war, die bekommen hat.
Natürlich.
Das kann ich erst im Nachhinein richtig abschätzen. Also was das für ein Glück war, das habe ich damals gar nicht, zum Glück. Vielleicht war es auch ganz
bestimmt
gut.
Bestimmt ist es gut.
Dass es so war.
Bestimmt ist es gut.
Weil ich habe das sehr bodenständig und dachte, ich habe immer nur das eine und dann das nächste und so weiter. Aber klar, da sind so ein paar Herzenssachen dabei. Also
natürlich. Gretchen.
Gretchen habe ich übernommen. Das war diese große Jan Bosse-Inszenierung mit Joachim Meyerhoff als Mephisto.
Ach, das habe ich gesehen, bestimmt.
Edgar Selger als Faust.
Ja, ja, klar.
Das hat Maya Schöne zuerst gespielt.
Da waren doch zwei, Teil 1, Teil 2 und dann konntest du Marathon auch sehen. War das das?
Nee, das war das nicht. Genau, das war am Thalia. Das war das nicht. Aber das ist auch, glaube ich, noch ein bisschen älter, der Faust im Schauspielhaus. Da saß man so im Rund. Also die haben quasi den Zuschauerraum auf der Bühne einmal nachgebaut.
Ah, cool.
Und da war in der Mitte wie so eine Torte. Also man saß rundrum. Und Maya Schöne hat das irgendwann nicht mehr gespielt, nicht mehr weitergespielt. Und dann habe ich das übernommen und habe es aber doch auch noch, glaube ich, 17 oder 20 Mal dann gespielt. Ich hatte damals das Glück, dass ich bin in dieses Gretchen reingeworfen worden oder diese Inszenierung und zu mir wurde gesagt, mach deins draus.
Okay.
Du musst, also klar, die Gänge, wann, wo, auf und ab
das
und sowas.
Das schon.
Okay. Aber alles andere, wie du die Sätze sprichst, wie du dich bewegst, was du innerhalb der Szene machst, bitte erfinde deins. Mhm. Mach es zu deinem.
Mhm.
Und ich fand das ganz toll. Und auch Edgar Selge damals als mein Hauptpartner, sage ich mal, als Faust, das war ja, der war ja auch ein Geschenk. Also der hat mich da unglaublich toll aufgenommen und war eben auch wahnsinnig offen zu sagen, so nee, wir müssen nicht so machen, wie Maya und ich das gemacht haben.
Toll.
Du bist ein anderes Gretchen und der hatte das damals auch schon, glaube ich, 60 oder 70
Wahnsinn.
Mal gespielt
und
sagte dann, er hatte auch Lust auf was Neues. Also,
ja, klar.
Also es war eher für die, war das, glaube ich, so für dieses feste Ensemble, war das eher so ein bisschen frischer Wind, den ich da reingebracht habe damals. Und ich habe das sehr genossen, dass ich das durfte.
Toll.
Also ich war froh, dass ich das nicht 1:1 machen musste.
Ja.
Also gar nicht, weil ich es nicht gut fand, sondern einfach nur, weil natürlich jeder ein bisschen was anderes da empfindet, wenn er Dinge spielt. Ne?
Ja, sag klar, ich mal. Natürlich.
Ja,
ja, spannend. Spannend.
Total. Und Luise war auch noch eine so meiner
absoluten
Herzensrollen. Ja.
Toll.
Das war eine ganz besondere Arbeit mit Dušan Parisek, einem tschechischen Regisseur, der interessanterweise eben kein Deutscher ist und auch einen Akzent spricht.
Mhm.
Aber ich habe selten mit jemandem so fein und toll an der Sprache gearbeitet wie mit ihm.
Mhm.
Das fand ich erstaunlich. Und ich hatte in der Schauspielschule, weiß ich noch, dachte ich immer, oh, Schiller, ich weiß nicht. Ist alles so fett und so blumig und ich hatte da immer so einen Respekt vor. Und dann hat es irgendwie geschafft, mich an diesen Stoff so ranzuführen, dass ich es plötzlich mega toll fand. Also, dass ich plötzlich, ist mir da so eine Welt aufgegangen, wo ich dachte so, nee, Schiller ist mega.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn, was Schiller, für eine Wucht diese Sprache hat. Und wenn man sie durchdrungen hat und den Gedanken versteht und so, geil. Also ich war dann richtig angefixt.
Ja.
Bis heute natürlich, aber da habe ich das so ein bisschen ablegen können.
Ja, toll. Das ist toll. Ich bin ein großer Schiller-Fan.
Ja.
Ich habe mal im Jahr 2004 war irgendein Jubiläum, ich weiß leider nicht mehr was, und ich habe eine Schiller-Lesung dazu gemacht.
Ja.
Und ich habe teilweise Szenen selber gesprochen von Wilhelm Tell und alles Mögliche und Wallensteins Tod und lauter Monologe, Szenen und auch Balladen.
Ja.
Und ich bin so Fan geworden, weil ich immer fand, Schiller ist wie Wasser trinken. Ich finde es so klar, die Sprache.
Ja, eben.
So klar.
Klar und dann aber trotzdem so stark.
Ja.
Also die eben, ich finde, die hat so eine Wucht.
Ja.
Also in dem, was sie für Bilder aufmacht in deinem Kopf.
Ja.
Wenn man die Sätze spricht.
Ja.
Das ist wirklich...
Schiller ist einer der Besten, finde ich.
Ja. Würde ich dir zustimmen.
Oder? Ja.
Ja. Doch. Definitiv.
Das ist cool. Wir haben von den Highlines gesprochen. Ich möchte mal fragen, wie war denn die Atmosphäre am Schauspielhaus? Wie war das da zu sein?
Ich würde auch sagen, natürlich gemischt.
Mhm.
Weil nichts ist nur schön. Ich habe natürlich genossen, eben diese vielen, vielen Rollen zu spielen, die ich sehr geliebt habe. Es gab aber auf der anderen Seite natürlich auch noch sehr, sehr viele andere Stücke, hast du vorhin ja auch schon gesagt, die ich gespielt habe, die jetzt so, war jetzt nicht unbedingt mein Highlight. Man spielt dann ja auch viele Stücke, die spielt man dann.
Mhm. Ja.
Aber die liegen einem jetzt nicht so am Herzen.
Ja.
Kommt auch auf die Rolle, aufs Ensemble an. Dann, man ist ja nicht immer mit den gleichen Leuten und so und auch auf die Regisseurinnen oder Regisseure. Und auch da gibt es natürlich im Ensemble, ne, gibt es Neidereien und so. Und das habe ich schon manchmal dann auch spüren müssen tatsächlich, dadurch, dass ich diese ganzen jungen, schönen Rollen durfte. Das habe ja nicht ich entschieden, sondern eine Leitung oder die Dramaturgie vielleicht noch mit oder wer auch immer.
Ja.
Aber natürlich gab es damals auch KollegInnen im Ensemble, die das vielleicht auch gerne gespielt hätten oder sowas. Und da gab es natürlich, also für, ich habe das zumindest, es wurde jetzt nie so öffentlich ausgesprochen, aber klar, also so, es war nicht immer leicht.
Schon, ne? Ja. Denkst du also, manchmal, ich denke in letzter Zeit, ich mache das ja auch, dass ich Leute als Mentorin begleite auch, dass man so als junger Mensch jemanden bräuchte an seiner Seite, der einem hilft, so mental mit einem das reflektiert oder bespricht oder was mache ich, wie gehe ich jetzt damit um mit Anfeindungen oder so, wenn ich das spüre. Das ist ja in diesem Beruf, ich finde das so schwierig. Du musst ja einerseits ganz offen und sensibel die ganze Zeit sein, wenn du probst, wenn du spielst. Und dann musst du dich aber auch gut schützen können, oder?
Ja, stimmt. Ja, also ich frage mich gerade, wenn ich das so höre, was du sagst, ob ich als junge Julia damals, ob ich da offen gewesen wäre für. Weil an und für sich würde ich sagen, ja, unbedingt. Eigentlich bräuchte man also mentale Unterstützung, weil man absolut überfordert ist dann damit. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite weiß ich nicht, wie sehr ich das hätte damals annehmen können schon.
Ja.
Oder ob ich eben auch meine Erfahrungen machen musste dann. Also zum Beispiel auch mit dem Boy-Gobert-Preis, den ich dann bekommen habe, so, das war auch so ein Moment, wo so alles so wahnsinnig toll lief erstmal und so, und dann war aber auf mir so ein Augenmerk.
Na klar.
Sehr groß ist, die Presse war plötzlich sehr interessiert, alle haben berichtet, hier noch ein Interview und da noch und so weiter. Und dann merkst du aber plötzlich, also schon damals, und das war ja jetzt noch nicht mal so der Wahnsinnserfolg, sondern allein schon dieser Preis damals hat mir gezeigt, so boah, die Luft wird hier oben ganz schön dünn gerade und ich fühle mich witzigerweise im Moment echt einsam.
Siehst du.
Weil ich gar nicht mehr abschätzen kann, mit wem liegt noch was an mir eigentlich in echt. Und nicht nur, das ist die Kleine, die jetzt gerade diesen Preis gekriegt hat oder Erfolg hat oder dass du nicht darauf reduziert, in Anführungsstrichen, wirst. Abgefahren. Also,
abgefahren.
Aber ich habe das damals schon gespürt. Also bei diesem verhältnismäßigen kleinen Erfolg war das schon spürbar, was das dann auch heißt. Ne?
Was das heißt?
Ja.
Ich denke das oft.
Ja. Und was du dafür auch aufgeben
musst. Was man dafür aufgibt und wie man sich da gesund hält. Was man... wie man sich sein Leben bauen muss, dass man gesund bleibt, ne?
Genau. So. Genau. Und ich habe mich
Freunden
da auch
oder Netzwerk oder
ich habe mich da auch manchmal verrannt, habe ich das Gefühl in der Zeit, ne? Und wusste nicht so recht, was will ich, wo gehöre ich hin?
Ja, klar.
Genau. Aber irgendwie hat es natürlich jetzt im Nachhinein kann man immer sagen, es hat irgendwie dazugehört. Aber du hast natürlich recht. Eigentlich müsste man jemanden haben,
ne?
Der einen da bisschen abfängt, sag ich mal. Ne?
Oder
was an die Hand gibt.
Ja, an der Seite ist und der kein Management ist, der niemand ist, der mit dir was verdienen will.
Nee, genau.
Sondern nochmal eine andere Position irgendwie.
Ja, genau. Ja, doch.
Ja, ja.
Oder man, weiß ich jetzt nicht.
Oder man muss einen Therapeuten haben. Genau. Oder irgendwie so, ne? Jemand, mit dem man immer wieder reflektiert oder Supervision macht.
Richtig. Das oder man müsste es im Studium, also ich denke auch so viele Sachen...
Ja.
Das ist auch so ein Punkt, wo ich oft denke, da tut sich jetzt gerade einiges, aber so, wo ich früher dachte, okay, man geht aus so einem Studium raus und denkt eigentlich so, jetzt bin ich ready to go hier für den Beruf, aber auf so vielen Ebenen ist man das überhaupt nicht.
Ja.
Und gerade finde ich mit diesem mentalen Druck, mit diesem, wie gehe ich um, wenn zum Beispiel, das habe ich erlebt einmal, oh Gott, in der Süddeutschen Zeitung, ne, die ja echt eine hohe Auflage hat und damals auch noch mehr, als es diese ganzen Online-Versionen noch nicht gab, gelesen wurde, rauf und runter. Ich habe meinen schlimmsten Verriss in dieser Zeitung gehabt. Und wie gehe ich denn damit um? Und dann muss ich das Stück ja trotzdem noch 30 Mal spielen danach.
Ja, ja.
Auch wenn da Frau Nachtmann komplett verrissen wurde.
Ja.
Und das sind zum Beispiel so Sachen, wo ich denke so, okay, das habe ich im Studium nicht gelernt. Wie gehe ich denn damit um?
Wie geht man damit um? Das denke ich auch. Ja. Das muss man eigentlich lernen.
Eigentlich ja. Ich kann dir jetzt auch nicht sagen, wie oder so.
Aber eine Strategie entwickeln, darüber habe ich oft nachgedacht. Ich habe aber auch darüber oft nachgedacht mit dem Thema Lob.
Ja.
Habe ich auch. Am Anfang habe ich mich immer sehr gefreut und das persönlich genommen. Aber mit den Jahren lasse ich das eigentlich auch nicht mehr an mich ran.
Nee.
Weil eigentlich auch die Entscheidung, ob das jetzt gut war, was ich gemacht habe oder ob ich zufrieden bin, kann ich ja eigentlich auch nur selber
Ja, das ist ein Treffen, spannender
oder?
Gedanke, definitiv. Voll, bin ich total bei dir. Geht mir ähnlich. Also, dass man quasi irgendwann auch nicht mehr, was aber, glaube ich, auch ganz gesund ist.
Bestimmt.
Nicht mehr alles darauf gibt, was andere, auch im positiven Sinne,
total.
Über dich sagen. Sondern,
auch im Positiven.
Ja, dass man sowohl das Negative als auch das Positive ein bisschen von sich fernhält.
Ja.
und nicht daran auch vor allem aufhängt, wie ich mich gerade fühle. Das erlebe ich ganz oft bei Kolleginnen und Kollegen, dass es so abhängig ist von der Bewertung von außen, wie die Stimmung gerade ist oder wie ich mich mit meinem Selbstwertgefühl im Moment fühle. Und da denke ich so, oh Gott, nee, das will ich nicht. Also, weil, wo komme ich denn da hin? Also, das ist ja Wahnsinn.
Ja, richtig abhängig dann.
Ja, richtig abhängig.
Ja.
Und wie sehr will ich denn dann nur noch gefallen die ganze Zeit?
Auch. Und so schwierig. Das ist ja nun so schwierig in unserem Beruf.
Unglaublich, ja. Weil,
dass man nicht mehr gefallen will.
Genau.
Dabei ist man der, der sich bunt anmacht und auf die Bühne stellt.
Ich glaube, gefallen will man immer. Aber es hat sich ein bisschen geändert. Es ist inzwischen eher so, dass ich sage, wenn ein spannendes Projekt für mich spannend ist, dann lege ich da alles mir Mögliche rein.
Ja.
So. Und wenn ich das geschafft habe, dann bin ich für mich erstmal mega zufrieden.
So.
Und ob das jetzt der absolute Hit wird oder vielleicht so ein kleiner Geheimtipp für ein paar wenige, die dann das Erlebnis mit mir teilen, das ist mir inzwischen nicht mehr so wichtig.
Ja.
Und ich
super.
Ich glaube, das ist ganz gut.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ja. Ja, guck
mal.
Ist so. Das ist so.
Es kann nicht alles durch die Decke gehen und muss es auch nicht, finde ich. Im Gegenteil.
Also, nee, muss es nicht.
Wenn das dann mal passiert, wunderbar, aber dann passiert es halt. Ohne, dass ich mich mit dem Vorsatz daran gesetzt hätte.
Ja.
Weißt du so?
Ja. Ja, cool. Geben wir euch was zu denken mit so Denkaufgaben.
Genau. Oh.
Dann hast du den Schritt gemacht ins Freisein, ne? Nach dem Schauspielhaus.
Ja.
Und das hatte auch damit zu tun, dass du ein Kind bekommen hast.
Richtig.
Wie war das? Was war das für ein Break?
Ja, das war ein krasser Break für mich, definitiv. Ja, ich habe einfach davor 7 Jahre lang komplett
7 Jahre
durchgespielt einfach, ne?
Oh, herrlich.
Ja, also rauf und runter und teilweise 5, 6 Stücke parallel und genau. Also wirklich alles ins Theater. Das Theater war meine Welt sozusagen. Also klar. Und da habe auch dann noch am Ende sogar noch einen großen Kinofilm gedreht auf Schwäbisch, dann der in Süddeutschland, Die Kirche bleibt im Dorf.
Ich glaube, mein Mann hat das mal geschenkt bekommen oder so. Ja, natürlich.
In Schwaben ist der sehr, sehr erfolgreich gewesen. Vor allem der erste. Wir haben dann noch einen zweiten.
Das war mit Natalia Wörner auch, oder?
Richtig.
Ja, genau.
Caroline Eichhorn,
Hans
Löw.
Lauter schwäbische Schauspielerinnen und Schauspieler. Ja, toll.
Genau. Das war ein großer Spaß und ich hatte gerade wirklich viel im Theater gespielt. Dann kam dieser Kinofilm, der ging dann auch noch durch die Decke in Süddeutschland und so weiter. Und dann war aber klar schon, die Intendanz hört auf und die wird wechseln und dann wurde ich schwanger. Also ich hatte dann natürlich auf dem Weg dorthin noch meinen Mann kennengelernt, 2, 3 Jahre vorher. Und und dann wurde ich schwanger eigentlich, also die Schwangerschaft fiel dann fast in den Wechsel hinein.
Mhm.
Und Frau Bayer, die jetzige Intendantin vom Schauspielhaus, kam dann. Und damals gab es noch, im Gegensatz zu heute, was ich sehr gut finde, gab es noch nicht diese Klausel in den NV-Bühne-Verträgen. Ich weiß gar nicht mehr, ob die heute überhaupt noch so heißen. Bei uns damals hießen sie so, dass eine Schwangere nicht verlängert werden darf. Also, dass man sie quasi vor die Tür setzen darf, ohne weitere Begründung.
Das durfte man damals.
Ui. Genau.
Okay.
Und davon hat Frau Bayer auch gerne Gebrauch gemacht.
Okay.
Das muss ich einfach auch mal so deutlich sagen.
Ja.
Weil ich saß im 8. Monat schwanger bei meinem Abschlussgespräch. Und es war sehr
aus einer Festanstellung.
Ja.
Das ist ja Wahnsinn.
Es war ein sehr trockenes Gespräch, ein sehr sachliches Gespräch.
Ja.
Und es war auch sehr schnell klar, ich kann hier anführen, was ich will, auch mein ungeborenes Kind, was ich in mir trage.
Ja.
Das spielt nicht wirklich eine Rolle.
Ja.
Okay, haben wir wahrgenommen, Dankeschön, haben wir notiert. Das war's. So, und dann musste ich gehen.
Okay.
Ich wusste, so ein Kind verändert was und ich wollte auch, ne, es war auch ein Wunschkind und ich wollte das auch gerne. Aber natürlich wäre ich gerne noch ein bisschen im Theater mitgegangen, einfach um mich vielleicht nach der Schwangerschaft und der Geburt dann wieder zu zeigen, die Möglichkeit zu haben, wieder einen Einstieg zu kriegen.
Na klar.
So, und das war damit dahin tatsächlich, muss man einfach mal so sagen, weil dann war ich plötzlich frei. Nicht ganz freiwillig gewählt.
Ja.
Also so, nur so halb oder bedingt, würde ich sagen.
Ja.
Und mit Säuglingen. Also einfach auch erstmal genau
raus.
Du weißt, was das heißt.
Ich weiß, was das heißt. Absolut. Ja.
Genau. Und dann bin ich auch kein Mensch, der, das gibt es natürlich auch, der sich das Baby dann zu den Proben reinreichen lassen möchte zum Stillen oder so in die, ne? Also so in der Produktion. Ich wollte dann auch gerne wirklich einfach die Monate mit meinem Kind, vor allem das erste Jahr.
Das ist ja kurz genug, ja.
Eben, es ist eh nicht lang, aber zum einen genießen und auch nicht nebenher noch ständig irgendwie was anderes im Kopf haben. Und das fand ich auch gut so. Da kamen dann so ein, zwei Anfragen mal im ersten Jahr. Habe ich gesagt, nee, ist mir noch zu früh.
Mhm. Hast du Eltern gekriegt? Ja, das gab es dann schon. Ne?
Ja, habe ich. Ja, immerhin. Also war tatsächlich, war auch gut. Es war nicht horrend, aber es war total okay. Also ich finde ja super, dass es das gibt.
Ja,
überhaupt.
Absolut.
Es hilft unglaublich. Mhm. Genau, und dann kam erstmal nichts mehr. Und dann habe ich so irgendwann gemerkt, so okay. So, also, weil alle immer gesagt haben, ja, du warst im Schauspielhaus, da rufen doch ganz viele Leute an, dann nachher und so. Ja, denkste.
Das ist dieser Beruf, ist Gnaden.
Nee.
Wenn man weg ist.
Ja, genau.
Ja,
und da bist du auch ganz schnell so vom Radar von vielen, ne, wo man denkt so, hä, nur weil ich jetzt ein Kind habe, dann bist du ganz schnell so, die hat ja jetzt erstmal das Kind. So, da bist du auch ganz schnell so abgestempelt auf so eine Art, wo du denkst so, ja, ich habe ein Kind, aber deswegen bin ich auch nicht weg. Also, deswegen bin ich trotzdem noch da und auch einsatzfähig.
Ja,
also, ich meine, das ist ja jetzt dann auch schon ein paar Monate her und so, ne? Also so eben nach 9 oder 12 Monaten.
Klar.
Denkst du dann so, okay,
kann ich wieder spielen. Ja,
genau. Wäre ich jetzt durchaus wieder drin. So, und dann haben dich auf einmal die ganzen Leute nicht mehr auf dem Schirm.
Ja.
Und dann habe ich natürlich, dann kam schon irgendwann noch mal was vom Deutschen Theater damals in Berlin und so weiter. Aber da war mein Sohn dann schon 1,5 oder 2 fast.
Ja.
Also es kam dann später. Und da habe ich aber dann, und da würde ich sagen, heute, was auch irgendwie mein Glück war, dann die Sprecherei
Wie fing das an?
Gebreitet.
Wie fing das an?
Ich habe angefangen, meine allerersten Hörbücher zu sprechen, da war ich noch im Ensemble, im Schauspielhaus. Da wurde ich zufällig vom Jumbo Verlag, das ist dieser kleine rote Elefant.
Ja.
Den kennt man vielleicht, die machen eigentlich Kindersachen hauptsächlich.
Mhm.
Die machen ab und zu, da haben damals so Castings gemacht für junge, neue Stimmen.
Mhm.
Und ich war im jungen Schauspielhaus und dann haben sie mich automatisch eingeladen. So.
Ja.
Und dann bin ich dahin und habe da mein Casting gemacht, so ohne irgendwelche Vorerfahrung. Und dann habe ich erstmal ein halbes Jahr nichts mehr gehört. Da dachte ich so, ja toll, das war's. Das hat denen nicht gefallen. Dann halt nicht. Okay.
Ja.
Dann kam nach einem halben Jahr so ein Anruf. So, ja, wir haben da so ein Kinderhörbuch, Reitschulgeschichten. Das war mein erstes damals.
Krass.
Das ist echt lange her. So, und dann durfte ich das machen. Und das Tolle war, damals gab es auch noch die Zeit. Die haben dann wirklich mit mir im Studio auch gearbeitet. Also das finde ich richtig besonders.
Ja.
Das macht heutzutage fast keiner mehr.
Ja.
Aber die wussten, ich habe keine Erfahrung und die haben sich dann Zeit genommen. Und wir haben zusammen dieses Hörbuch aufgenommen.
Mhm.
Und ich habe viele Tipps gekriegt. Ich habe viel praktisch lernen können schon damals. So, und dann war aber wieder ein halbes Jahr Pause. Ich dachte so, okay, gut, dann war es das jetzt auch wieder. Und dann kam noch mal so eins rein. Und so läpperte sich das so langsam so vor sich hin.
Ja.
Ich habe ja auch viel Theater gespielt. Insofern hatte ich auch gar nicht so viel Zeit.
Ja.
Und dann kam aber eigentlich der entscheidende Punkt bei mir war, ich hatte dann so ein von Isabel Abedi so ein Jugendbuch gesprochen und dann, ne, was eine gute Aufmerksamkeit hatte. Und dann fiel plötzlich bei Hörbuch Hamburg irgendjemand aus, spontan als Sprecherin.
Ja.
Und sie haben eine Stimme gesucht, eine junge Stimme mit einem dunklen Timbre eher. Und sind auf mich gestoßen.
Ja, klar.
Und dann war ich plötzlich mit den beiden Thalbachs auf einem Hörbuch. Also mit Katharina und mit Anna Thalbach. Richtig.
Okay, krass.
Von Sophie Oksanen war das ein Buch, eine finnische Autorin. Ein ganz tolles Buch, finde ich. Kein Mainstream, aber genau. Und mit den beiden war ich dann plötzlich drauf. Und das habe ich das Gefühl heute, war so ein bisschen mein Türöffner. Weil dann natürlich auch eine breite Hörerschaft, eine große Aufmerksamkeit durch die beiden, die halt sehr bekannt sind, plötzlich da war. Und dann kam so wirklich nach und nach kam dann der Verlag dazu und dann kam der nächste, dann kamen die Kölner, dann kamen die Münchner, dann kamen die Berliner. Und das baute sich so langsam auf und als ich dann eben nicht mehr am Theater war, habe ich das quasi aktiv dann, sage ich mal, versucht zu befeuern. Also habe dann wirklich auch versucht, nochmal mehr anzunehmen, mehr die Werbetrommel nochmal zu rühren.
Ja.
Habe es ausgebaut.
Hast du CDs verschickt? Gab es da noch CDs? Oder
es gab CDs, aber nee, habe ich nicht tatsächlich. Es gab dann, auch damals war das schon so, dass es genug im Netz gab, dass man sich das anhören konnte. Also und es sprach sich dann auch so rum. Die Leute waren anscheinend auch nicht ganz unzufrieden mit mir. Und dann, ne, wird man so weitergereicht, dann sieht man, man, ah, okay, da hat die mal so einen Spitzentitel gesprochen, die könnten wir auch mal holen und so. Also ich habe das Gefühl gehabt, das
ist dann so gewachsen.
Ja. Krass. Aber es hat dann auch Jahre gedauert, so ist es nicht.
Ja,
das
ja,
klingt
ja.
jetzt so, als wäre das so blub.
Ja, ja.
Es ging schon wirklich über eine lange Phase.
Ja.
Und ich habe auch viel gemacht, was ich jetzt inhaltlich, wo ich nicht sagen würde, boah, war der Knaller.
Ja.
Aber einfach, um zu lernen und um Kontakte zu knüpfen. Und es hat sich ausgezahlt, weil irgendwann hat das so einen Drive gekriegt. Dann wurden plötzlich die Autoren und Autorinnen interessanter. Dann wurden die Titel größer. Dann wurden, ne, also so merkst du so langsam so, ah, okay, oh, jetzt der.
Krass.
Dann gibt es Wünsche von Autoren, die mich plötzlich haben wollen als Sprecherin. Und du denkst so, ups, wie schön. So, also.
Toll. Ich lese mal vor. Ich habe hier vorbereitet, was du so Schönes gemacht hast. Ich lese mal so die aktuellsten der letzten 2-3 Jahre vor. Du machst es ja schon lange.
Ja.
Und hast ja Jahre, du hast zum Teil 25 Hörbücher aufgenommen im Jahr, so unfassbar viel.
Ja, es gab Jahre, ja, wo das so war.
Wahnsinn. Also wir haben, du hast mir auch gesagt, dass das total interessant ist, Miss Money von Magdalena Sporkmann, ein Buch für junge Mädchen, wie sie mit Geld gut umgehen können.
Ja.
Ne?
Genau, und auch so eine Art, ein bisschen auch so eine Anlageberatung und wirklich auch eine Ermutigung an junge Mädchen, dass auch sie in der Lage sind, Geld zu machen oder anzulegen oder ne, sich einen Sparplan machen sollten, weil das immer so ein Männer- und Jungs-Ding ist. Und die probiert wirklich aktiv, Frauen zu ermutigen, zu sparen und anzulegen. Ich finde es toll auch. Ich,
super wichtig.
Eine ganz tolle Sache.
Zwischenwelten von Juli C. und Simon Urban ist natürlich Juli C. Finde ich selber so toll.
Ja, ja, Juli C. ist Juli C., ne?
Ist also Juli C. total. Einfach mega.
Ich hab witzigerweise auch 2 Kinderbücher von Juli C. gelesen, weil sie schreibt zwischendurch auch Kinderbücher. Ja.
Wusste ich nicht.
Ja. Und das war das erste Erwachsenenbuch. Und das habe ich zusammen mit Max Urlacher. Das ist ja so ein E-Mail-Roman. Also das heißt... Der erzählt sich quasi nur über E-Mails und Nachrichten.
Ach, also schön. Ja.
2 Menschen, die sich austauschen. Und das haben wir dann mit verteilten Rollen sozusagen gelesen. Also immer eher den männlichen Part, ich den weiblichen Part. Und das war auf jeden Fall auch ein sehr besonderes und tolles Hörbuch. Und wir konnten vor allem, wofür ich sehr dankbar war, weil manchmal auch so eine sehr schnelle WhatsApp-Wechsel sind oder Messenger-Wechsel, wir konnten das wirklich mit einer Live-Schaltung auch
zusammen aufnehmen.
Ja, zusammen aufnehmen.
Super.
Wir mussten nicht xen. Also xen heißt für die, die es nicht wissen, dass jeder separat aufnimmt und nachher wird es zusammengeschnitten.
Ja.
Sondern
ihr konntet euch zuhören gegenseitig und reagieren.
Und dafür bin ich einfach immer sehr dankbar.
Ja, das ist was Besonderes.
Ja,
absolut.
Ja.
Dann hast du gesagt, du hast gesprochen, die Millennium-Reihe von Stieg Larsson und später jetzt Karin Smirnoff, Verderben. Krimi
richtig.
Wahrscheinlich.
Ja, ja, genau. Krimi, sehr bekannt, glaube ich, auch über die Verfilmungen, die Millennium-Reihe von Stieg Larsson. Der hat ja die ersten 3 Teile geschrieben und danach wurden die nächsten 3 Teile von Daniel Lagercrantz weitergeführt, im Sinne von Stieg Larsson und dann jetzt eben von Karin Smirnoff. Und das ist einfach, das ist, sag ich mal, unter Krimilesern so eine Bank oder so ein sehr, sehr bekannter Titel oder eine sehr bekannte Reihe, wo es einfach auch eine Ehre war, dass sie mich gefragt haben, ob ich das sprechen möchte. So.
Toll. Dann hast du gelesen Marschlande von Jarka Kubsova. Was ist das für ein...
Das ist ein Buch, das haben wir auch mit verteilten Rollen, mit Nina Petri, die den anderen Part gelesen hat, gesprochen. Da geht es um 2 Frauen, es geht um Hexenverbrennung.
Ui.
Ja, also wirklich eine uralte, auch finde ich sehr relevante Frauengeschichte oder ein Teil einer Historie, wo es einen historischen Teil gibt, wo damals eben eine Frau in dieser damaligen Zeit, ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr oder so das war, aber die eben als Hexe verbrannt werden sollte. Und dann gibt es eine moderne Geschichte, die von einer Frau, die dem quasi auf den Grund geht.
Ja,
also die Nachforschungen an einem bestimmten Ort macht. Wie war das damals hier? Ah, hier wurden die Frauen so und so behandelt. Und wie hat sich das über Generationen weitergetragen? Und dann spiegelt sich das ganz tief drin bei ihr in ihrer eigenen Beziehung auch nochmal wieder.
Ah,
also dieses
spannend.
Frauenthema. Ja. Also ich fand es wirklich auch ganz toll, das Buch. Ich habe diesen modernen Part gelesen und ich mochte es sehr.
Cool. Du hast gelesen bei dem Buch von Reinhold Beckmann, Enne und ihre Brüder, hast du die Briefe gelesen.
Oh ja, ein sehr besonderes Buch auf jeden Fall. Reinhold Beckmann hat ein Buch geschrieben über seine Mutter, die 4 Brüder hatte. Und diese 4 Brüder mussten alle in den Zweiten Weltkrieg ziehen und sind alle nicht zurückgekehrt.
Oi.
Alle 4. Und allein das ist schon eine Wahnsinnstatsache. Und Enne hat aus dem Krieg, also wirklich auch von den Fronten, aus den Schützengräben, von ihren Brüdern Briefe bekommen, die sie ihr damals geschrieben haben, über die ganzen Jahre.
Mhm.
Und die hat Enne in einem Karton gesammelt. Und vor ihrem Tod hat Reinhold diesen Karton bekommen ihr. Und diese Briefe gibt es halt wirklich noch. Und dann sollte das Hörbuch gemacht werden. Reinhold hat das Buch geschrieben und liest auch selber.
Mhm.
Und dann wollten sie aber gerne diese Briefe, die da auch mit drin sind in dem Buch, dass das wie eine Stimme ist, wie eine Enne, die diese Briefe quasi nochmal liest.
Ah, schön.
Und das war dann mein Part.
Ach,
oder
schön.
Ist mein Part. Ganz besonders, weil es natürlich durch diesen Wahrheitsgehalt, es berührt unglaublich.
Ja.
Also, wenn man sich vorstellt, ja, es ist einfach nicht ausgedacht. Punkt.
Ja.
Und du, es liegt alles zwischen den Zeilen. Das ist verrückt. Die konnten ja natürlich auch nicht offen schreiben damals. Ne?
Wie schlimm es ist da an der Front. Ja.
Und du spürst es aber so extrem. Und das, da kriege ich jetzt schon wieder Gänsehaut.
Krass. Ja.
Wenn das, also, ne, du spürst von Brief zu Brief, wie sie kämpfen und wie sie aber gleichzeitig das nicht auf den Punkt bringen können, sondern nur so drumrum. Aber du spürst es einfach.
Mhm.
Und dann hören die Briefe natürlich nach und nach auch auf, weil die Brüder sterben. Und das ist, es geht sehr.
Harter Tobak eigentlich. Ne?
Harter Tobak emotional, definitiv.
Ja.
Aber auch toll. Also wirklich auch toll geschrieben, finde ich.
Toll. Du hast auch anderen harten Tobak, nämlich einfach Krimis gelesen von Nele Neuhaus, Monsters gelesen.
Das ist
bestimmt.
Ja.
Heftig, sag ich mal.
Ja, genau. Nele Neuhaus, also viele werden sie wahrscheinlich auch kennen,
bestimmt.
Ne? Die hat die Taunus-Krimis geschrieben und damit einen Riesenerfolg und hat ja wirklich auch. Sag ich mal ganz einfach, glaube ich, ihre ersten Exemplare über die Fleischertheke ihres Ex-Mannes damals verkauft.
Wirklich?
Ja.
Also was ist cool, so Stories.
Ja, das ist wirklich interessant und auch toll, ne? Also, dass sie damals keinen Verlag gefunden hat und dann angefangen hat, den ersten Rutsch ihrer ersten Bücher quasi selber zu produzieren oder aufzulegen.
Ja.
Und die
das ist cool.
Und dann ging das über die Ladentheke. Und so ging das los und das ist so eine Erfolgsstory. Ne?
Toll, sowas ist immer toll.
Ja.
Du hast was ganz Schönes gelesen von Peter Wohlleben, der diese ganzen Bücher über Bäume und den Wald rausbringt. Hast du Buchenleben gelesen, wo du die Buche bist?
Ja, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Baum gesprochen.
Toll.
ich fand aber auch die Idee einfach super. Peter Wohlleben hat eine Buche, die gibt's wirklich und die, wie soll man sagen, begleitet er seit Jahren oder Jahrzehnten schon, ich weiß gar nicht genau wie lange, aber und er hat eine Geschichte über sie geschrieben, beziehungsweise natürlich über das Leben der Buchen, aber aus ihrer Perspektive, also sie spricht quasi in der Ich-Form und man erfährt natürlich unglaublich viel über Buchen wissenschaftlich, weil es gibt auch so wissenschaftliche Einschübe, aber das Schöne daran ist natürlich auch diese, das kriegt was Poetisches, weil der Baum halt auch sagt, wie es ihm geht und zu seinen Kindern spricht, die kleinen Ableger, die von denen auch nur wenige überleben und wie dann der Austausch, ne, der Wurzeln mit den anderen Bäumen und
untereinander ist. Darüber hat er viel geschrieben.
Ja.
Ich finde das ja so toll von ihm, die Vorstellung, was er da so erzählt.
Ja, genau.
Also
es ist auch ein bisschen Geschmackssache, sicherlich.
Ja.
Ne? Vielleicht sagen manche, ach, das ist so eine sprechende Buche, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Ich finde es zauberhaft und ich hab da viel mitgenommen daraus.
Toll.
Und es hat vor allem Spaß gemacht, natürlich, die Buche zu sprechen.
Ja, natürlich.
Logisch.
Natürlich. Und du hast was sehr Interessantes gelesen von Gillian Anderson. Die kennen wir, aus welcher Serie kennen wir die? Aus irgendeiner
anderen? X-Factor, glaube ich
sogar. X-Factor aus meiner Jugend.
Unter anderem.
Noch, ne?
Ja, ja.
90er. Die hat ein Buch geschrieben, Want,
über
sexuelle Fantasien von Frauen, oder?
Richtig.
Und kommen echte Frauen zu Wort? Oder ist das fiktiv? Nur echte Frauen.
Das ist das Tolle an diesem Buch, finde ich. Gillian Anderson hat eine Ausschreibung gemacht, und zwar weltweit. Und hat Frauen dazu aufgefordert, ihre sexuellen Fantasien aufzuschreiben und einzuschicken. Und sie dann gesammelt. Und zwar anonym. Und wenn man mochte, konnte man noch angeben, aus welchem Kontext man kommt. Also das heißt, welches Land, ob man weiß ist oder schwarz, ob man verheiratet ist oder nicht, wie man lebt und genau. Und genau, und das hat sie gesammelt und da sind Tausende von Geschichten eingegangen, also und von sexuellen Fantasien. Und das Tolle an diesem Buch ist, sie hat also die ein bisschen gefiltert, hat natürlich auch nicht alle nehmen können, sonst wäre das zu dick geworden, hat es ein bisschen so in Themen unterteilt. Aber alles, was da drin steht, und das geht wirklich von einem Dreizeiler bis zu 5-6 Seiten, was Frauen da schreiben, ist halt echt. Und das macht es so toll. Und ich finde, irgendwie hat man das Gefühl, man wüsste, ich weiß gar nicht so viel über männliche sexuelle Fantasien, aber ich denke, ich wüsste es.
Man denkt sich das so sehr oberflächlich. Oder? Irgendwie hat man sein Bild sofort.
Oder? Du auch? Ja. Sofort. Also so über Filme, über Bücher, über das, was uns so Jahrzehnte so, weiß ich jetzt nicht.
Ja.
Ich glaube, da gibt es auch eine viel größere Vielfalt, bestimmt, als wir denken.
Aber
über die weiblichen wird einfach gar nicht gesprochen. Also, oder?
Ja, das stimmt.
Ist doch so.
Das stimmt.
Also ich musste erstmal, ich saß da auch und dann hörst du diese unglaublich vielzähligen Fantasien und denkst erstmal, Gott, was sind eigentlich meine? Also auch so bist als Frau, finde ich, auch gar nicht gewohnt,
das gefragt zu werden, dir zu erlauben, darüber nachzudenken.
Ja, ja, geschweige denn, das zu äußern, sowieso nicht. Aber so... also ich finde allein schon deswegen das Buch unglaublich interessant. Ja,
total.
Ja.
Ja, also. Sprung zu einer letzten Reihe, die ich erwähnen möchte, weil meine Tochter so großer Fan davon war, das sind die
Sommerbü-Romane
von Kirsten Boje. Da gibt es 4 Romane und du hast alle 4 auch als Hörbuch gelesen.
Richtig, ja.
Ja, wie war das?
Super schön. Ich habe mich von Band 1 in diese Geschichte bzw. in die Figuren verliebt.
Ja.
Quasi. Und das ist, ich weiß auch nicht. Kirsten Boje hat ja auch irgendwie, finde ich, eine unglaubliche Stärke darin, Kinderperspektiven so glaubhaft zu schreiben und so, dass du, aber das so nachvollziehbar.
Also ich habe mir das angehört, wie du das gelesen hast, den ersten Band und den vierten. Und ich habe gedacht, sie beschreibt wie eine Psychologin eigentlich manchmal, ne?
Ja.
So Gedankengänge oder Eindrücke oder so.
Ja.
Also ich fand das wirklich sehr gut beschrieben alles.
Ich auch. Und sie nimmt die Kinder so ernst.
Ja, total.
Und das liebe ich sowieso auch immer.
Ja.
Also, weil Kinder sind meiner Meinung nach ernst zu nehmen.
Ja.
Das ist aber nicht immer der Fall. Also
das stimmt.
Es findet nicht immer statt. Und viele erheben sich auch über Kinder und so. Und sie nimmt diese Probleme auch der Kinder, die dann haben, in dem Moment einfach sehr, sehr ernst.
Ja.
Das ist was mir total entspricht und was ich sehr, sehr liebe. Und ich habe bei ihren Büchern, gerade bei der Sommerbüreihe, sofort plastische Bilder im Kopf
gehabt. Bilder im Kopf, glaube ich.
Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen.
Also
ich hatte die alle genau vor mir. Und dann, das kennst du sicherlich auch, dann ist es auch viel leichter, diese Stimmen zu vergeben oder sich vorzustellen.
Ja klar, weil wenn du weißt, wie sie aussehen innerlich, dann ist klar, dass sie verschieden klingen.
Ja, aber ich habe auch schon so oft Hörbücher gelesen, wo mir das nicht so klar war.
Interessant.
Da muss ich auch eine Stimme für finden.
Ja,
ne? Also
ja,
stimmt.
Muss ein bisschen überlegen.
Ja, da muss man sich so ein bisschen das auch herleiten.
Ja.
Und bei ihr ist da sofort ganz viel
da
losgegangen.
Ja. Mhm. Und wie ist das? Ich habe geguckt, dass der erste Band zum Beispiel steht, 5 Stunden 50 ist es lang.
Ja.
Wie sieht das jetzt praktisch aus, wenn du so ein Buch einliest, Julia? Wie viele Stunden sitzt du für 5 Stunden 50 Ergebnis?
Mhm.
Und wo nimmst du auf? Ist das immer in einem Studio oder ist das bei dir zu Hause? Hast du Regie? Erzähl mal.
Unterschiedlich.
Unterschiedlich,
tatsächlich, ja. Also ich habe kein Home-Studio.
Mhm.
Gibt es ja viele KollegInnen, die das haben. Ich habe keins, wir haben auch nicht genug Platz dafür.
Ja.
Ich bin es aber auch so nicht gewohnt. Also bei mir der Vorgang ist folgender. Ich werde vom Verlag quasi angefragt, ob ich das und das Buch besprechen möchte. Und dann wird ein Studio gebucht.
Mhm.
Außer jetzt die Sommerbü-Reihe ist zum Beispiel bei Jumbo aufgenommen, beim Jumbo-Verlag. Und der hat ein eigenes Studio.
Mhm.
Das heißt, bei Jumbo geht man dann in das eigene Studio. Dann gibt es immer einen Tontechniker natürlich dabei, der auf die technischen Details achtet.
Mhm.
Und bei Jumbo sitzt auf jeden Fall immer noch eine weitere Person als Regie mit drin. Genau.
Super.
Die den Stoff kennt, ne? Und die also auch mit drauf achtet, ne? Inhaltlich von den Bögen, von der Dynamik und
schon
so weiter.
Bisschen. Gut, super.
Doch. Mhm. Ich mache allerdings den Vorschlag. Also ich bin vorbereitet natürlich, bevor ich ins Studio gehe. Ich komme nie unvorbereitet.
Das liest du das ganze Buch selber vorher?
Ja.
Oh.
Mindestens einmal, auf jeden Fall.
Alle. Laut auch?
Ja, mit Pencil und laut.
Boah.
Und ich nehme ja oft, also 300 bis 500 Seiten, ich habe die alle vorher durch.
Julia, was für ein Aufwand.
Ja, ja, ist es. Aber ich...
Gut, ich kann es nachvollziehen, dass man das muss oder möchte.
Ich lege da großen Wert drauf. Es gibt auch Kollegen, die lesen Prima Vista. Ja, gibt es auch. Selten, aber die gibt es. Ich kann nicht fliegen, das, was wir vorhin gesagt haben.
Ja.
Wenn ich den Text nicht kenne.
Ja, natürlich. Ja.
Dieses Loslassen, das geht nicht, wenn du in einem so langen Buch, wo du komplett selber den Bogen spannst und dafür verantwortlich bist für die Geschichte.
Ja.
Das geht nicht sonst, ne? Und ich mag das so sehr. Das ist ein bisschen auch mein Anspruch, also zu sagen, so, ich möchte das.
Ja.
Dass es zumindest die Möglichkeit hat zu fliegen. Und dann muss ich vorbereitet sein.
Ja.
Ja, doch, ich gehe da laut durch mit dem Pencil. Ich sitze dann stundenlang zu Hause in der Küche. Bei uns ist es die Küche, wir haben kein Arbeitszimmer.
Ja.
Und lese laut vor mich hin und mache mir Markierungen zu Betonungen, wann ich ein Komma zum Punkt lese, wann ich manchmal bei langen Sätzen atme.
Oh, ja.
Wer spricht? Also ganz oft.
Machst du dir mit Textmarker, wer spricht, die Farben der Menschen? Zum Beispiel?
Das machen viele. Ich mache meistens, weil es schneller geht, mit dem Pencil einfach Abkürzungen. Also wenn dann D für Daniela oder sowas, ne? Einfach nur die Anfangsbuchstaben, dass ich dann das inzwischen.
Was heißt Pencil? Ist das, sprichst du von einem iPad mit einem Stift?
Genau, ein Stift.
Ah, ja.
Entschuldigung,
okay.
Ja, genau. Der Apple Pencil ist es in dem Fall. Ich habe ein iPad.
Also du hast nicht das Buch als Papier vor dir, sondern du hast die PDF.
Richtig.
Ja.
Also früher hatte ich Texte auf Papier. Inzwischen, jetzt seit vielen Jahren, ich glaube seit 2017 oder so, habe ich das Tablet und lese damit. Und das ist natürlich auch für den Ton viel, viel angenehmer, weil du das ganze Geraschel.
Ja, du hast keinen Blätter mehr.
Ja, genau.
Du wischst selber und.
Ja, und der Blick, ich kann ja scrollen, ne? Also wenn ich eine DIN A4-Seite habe, die da liegt, dann muss mein Kopf ja ein bisschen runter, um
das
unten lesen zu können.
Ja, das hört man sofort,
Oder ich muss die Seite hochschieben, was dann wieder eine Pause beinhaltet, weil es ja macht. Das heißt, und beim Tablet scroll ich einfach mit. Und
du wischst einfach, während du liest.
Genau, während ich lese, wische ich quasi kontinuierlich mit. Und das ist natürlich technisch ein viel geringerer Aufwand.
Total, da muss ich dir was erzählen.
Ja, bitte.
Ich spreche Joyce Meyer. Das ist eine Frau, die macht zum Thema Persönlichkeitsentwicklung so Sendungen. Und ich spreche da Voice-Over, jede Woche 3 Sendungen.
Ja.
Und das Studio, in dem ich das spreche, wirft mir an die Wand, oben ist sie. Und dann höre ich sie auf dem Ohr auf Englisch. Und drunter werfen wir meinen Text vom iPad auch an die Wand.
Ach nee.
Dadurch habe ich nämlich auch gar keine Bewegung vom Kopf.
Ja.
Und ich habe hier mein iPad vor mir auf dem Tisch liegen und scrolle halt auch die ganze Zeit, während ich lese und sehe es dann ganz groß. Und sehe es halt, das Gute daran ist, dass ich halt in der Nähe von ihr bin.
Genau.
Das heißt, ich kann sie aus dem Augenwinkel noch sehen, ihre Mimik. Nicht so richtig, aber aus dem Augenwinkel. Und drunter habe ich meinen Text.
Ach, perfekt.
Ja.
Das ist super.
Ja, das ist richtig cool.
Das ist aber auch nicht immer, leider.
Nee, das
ne?
hat
aber
der sich so ausgedacht, wo ich bin, Florian. Und das ist für mich super. Das
super.
Ist richtig gut, ja.
Ja, das gefällt mir. Ich glaube, das sowas bräuchte ich
das
auch.
Das bräuchtest
dann,
wenn du mit Bild arbeitest.
Genau,
ne?
Genau, ja.
Und hast du mal ausgerechnet, die Zeit, wenn jetzt 5 Stunden 50 ist, am Ende ist, wie lange liest du im Studio und wie lange bereitest du vor?
Also, jetzt für, ich glaube, 5 Stunden 50 sind fast 6 Stunden. Du kannst so grob rechnen, ich sag mal 2 bis 2,5 Stunden am Tag netto. Also reines Hörbuch am Ende nimmst du auf.
So viel?
Mhm.
Das heißt, du bist in 3 Tagen durch?
Ja, genau. Also für Sommerbüh haben wir, glaube ich, immer 3 Tage gehabt.
Okay, krass.
Ja. Und aber eben wenig Pausen und relativ konzentriert durch dann auch.
Versprichst du dich viel? Nein, auch nicht.
Doch, ich verspreche mich. Also das hab ich neulich, wo ich das auch gefragt und ich sage das immer wieder dazu, dass ich, und das habe ich auch gelernt auf meinem Weg, dass ich loslasse von diesem, oh, ich darf mich nicht versprechen oder das ist ein schlechtes Zeichen, wenn ich mich verspreche. Nein.
Nee, nein, nein.
Und ganz ehrlich, wenn du diese 5 Stunden da sitzt, es geht gar nicht ohne.
Ja, natürlich, ja.
Und es ist auch überhaupt kein Nachteil. Und es gibt jemanden, der schneidet das deswegen. Und ich will, dass das Ergebnis gut wird.
Na klar.
Und wenn ich mich dafür, manchmal ist es so, dass ich einen Text, dass ein Text Fluss braucht. Das heißt, ich muss den relativ zügig lesen, damit der Fluss erhalten bleibt.
Ja.
Dann holper ich aber natürlich öfter, als wenn ich langsam erzähle oder so.
Ja.
Dann hat auch mein Auge mehr Zeit zu gucken, dann verhaspel ich mich weniger.
Ja, stimmt.
Und wenn ich merke, ein Text braucht den Fluss,
dann
mache ich das zugunsten des Textes natürlich so flüssig. Und dann verhaspel ich mich auch 10-mal mehr sicherlich an einem Tag. Aber dann ist das so.
Und geht ihr dann rein an der Stelle davor? Also kriegst du dann aufs Ohr den letzten Satz und du sprichst weiter?
In den meisten Studios machen wir das nicht so. Ich kenne das auch aus einem Münchner Studio.
Ja.
Da haben die das auch so gemacht. Meistens entscheiden die Studios, wie sie es wollen.
Okay.
In den meisten Studios, in denen ich bin, setze ich nochmal neu an. Und ich finde es sehr angenehm.
Dass du die Freiheit hast.
Ja. Das heißt also, ich merke, ich verspreche mich.
Ja.
Dann gehe ich nochmal an den Anfang des
Satzes.
Außer er ist ewig lang und ich habe schon zum dritten Mal bin ich nicht durchgekommen. Dann setze ich irgendwann auch mal in der Mitte mal an, nach einem Komma. Das geht ja auch, das hört man nachher auch nicht mehr.
Nee.
Aber in der Regel finde ich das so sehr, sehr angenehm. Bei der anderen Version, die du gerade beschrieben hast, ist halt, finde ich, auch immer so ein bisschen Stress dabei. Also da wird man dann...
Weil du sofort wieder im Tempo sein musst. Ja, klar.
Genau. So, und dann muss ich wieder den Moment erwischen und wenn der ist ein bisschen zu lang oder zu kurz ist, liegt es an mir. Und so ist es so, ich kann mich konzentrieren, ich kann mir auch vor dem Satz, wenn ich ihn nochmal spreche, kurz die Zeit nehmen, wenn es eine Sekunde oder zwei sind, die ich brauche, dann lese ich den Satz nochmal und der Tontechniker zieht es nachher dahin, dass es flüssig klingt.
Ja.
Und das finde ich persönlich sehr angenehm.
Das macht total Sinn bei deinem. Bei mir ist das mit dem Anschluss, aber ich habe ja auch das Bild.
Also ich
bin ja im Zeitstress sowieso.
Genau, das ist ja was voll.
Das ist ganz anders.
Ja. Genau.
Und dann brauche ich auch manchmal einfach zu wissen, wie habe ich hoch aufgehört, dass ich dann stimmig weitermache.
Richtig. Ja. Ich glaube, das ist echt, das sind zwei Paar Schuhe.
Anders, ja. Das ist nochmal anders, ja, interessant. Und Vorbereitung, wenn du das Buch liest?
Auch? Also die Studiozeit kannst du fast nochmal draufpacken eigentlich.
Nochmal drei Vormittage sitzt du dran.
Ja, also so, weil und ich sitze ja selten jetzt nur so, ich teile mich natürlich, das Schöne ist, dass ich mich selber einteilen kann.
Du sitzt jetzt nicht am Stück, sondern machst mal zwei Stunden und dann machst du wieder was anderes.
Ich nehme mir dann vor, jetzt am Vormittag müssen es zwei Stunden sein, dann setze ich mich aber manchmal auch abends nochmal hin, also je nachdem, was so ansteht, ne?
Ja.
Und das ist natürlich das Gute, dass ich mich da frei einteilen kann, aber die Zeit, aber die brauche ich schon, also die Studiozeit kannst du nochmal draufpacken, ja, das ist schon...
Wahnsinn. Und wird das dann, ist das von der Bezahlung her, passt das zusammen? Oder
kommt drauf an.
Kommt drauf an, ne? Wahrscheinlich.
Also es liegt, ich sage immer so, es liegt zwischen Theater und Film. Im Theater wird man in der Regel nicht so wahnsinnig gut bezahlt, im Film wird man sehr, sehr gut bezahlt. Und das Hörbuch in dem Segment, in dem ich inzwischen lese, da gibt es halt auch, cool. Ich mache das seit sehr vielen Jahren und ich bin garantiert nicht mehr die billigste und ich habe auch irgendwann für mich eine Grenze gesetzt und den Verlagen ganz klar mitgeteilt, dass ich unter diesem Satz nicht mehr lese.
Ja.
Das braucht auch ein bisschen Mut, weil du auch weißt, es kann sein, dass du vielleicht...
dass sie dann absagen.
Genau, und dass du ein paar Sachen weniger kriegst. Das ist auch so tatsächlich. Ja. Aber es steigert natürlich auch auf eine andere Art dein Wert ein bisschen. Und ich mache es jetzt schon zu lange, dass ich das jetzt für jeden Preis machen würde dazwischen
natürlich.
Noch. Ne? So. Und deswegen, also ich liege so dazwischen jetzt. Ja? Also,
ich habe eine Frage, ich möchte keine Zahlen wissen, aber ich möchte nur wissen, wird gezahlt nach Länge des Buches oder rechnest du Tage, die du im Studio bist?
Nee, es geht tatsächlich nach Nettozeit jetzt inzwischen. Am Anfang, als ich angefangen habe, Hörbücher zu sprechen, ging es nach CDs. Das ist sehr witzig, aber ist eigentlich auch sehr ungenau, weil eine CD kann natürlich
ja so und so lang sein.
Kann zwischen 60, also ich sag mal ungefähr, eine
Stunde, 45 und 90 Minuten sein.
Eben, aber halt kann halt auch 90 sein. Wir wurden früher immer nach CDs bezahlt, was sehr schwammig war.
Ja.
Und inzwischen läuft es nach Minuten oder Stunden. Das heißt, ich habe
am Schluss Endergebnis.
Genau, netto. Also das heißt, egal wie viel ich drumherum brauche an...
Also 6 Stunden, dieses Buch, Kirsten Boje, ist Summe X.
Genau.
Und das ist dann dein... Also dann liegt an dir, wie lange du dafür brauchst.
Richtig.
Und wie dein Stundenlohn
richtig.
Ist.
Richtig. Also das liegt dann quasi an mir. Ja. Wir müssen gucken, dass wir das in den Kasten kriegen.
Ja.
Und wie lange ich dafür brauche und auch wie lange ich die Vorbereitung mache, ist mein Ding.
Ja.
So.
Ja.
Und es gibt eben, also ganz viele Verlage haben Minutenpreise. Da wird dann Minuten genau auch abgerechnet, die nicht vollen Stunden. Oder es gibt auch welche, die sagen dann pro Audiostunde. Dann manchmal so bei einer 50er-Zahl oder so kriegst du dann die Stunde noch voll drauf. Irgendwie so. Ist jetzt ja auch nicht so wahnsinnig viel dann mehr.
Ja.
So, aber eigentlich nach Minuten oder Stunden netto wird man bezahlt.
Ja. Wollte ich gerade was fragen, ist mein Gedanke weggesprungen. Ja.
Wie das manchmal so ist.
Wie das so ist. Ist so ein Buchprojekt für dich, fühlt sich das ein bisschen an wie ein Theaterstück, was du produziert hast?
Ja.
Schon,
also,
ne?
Ja.
Es ist also so liebevoll, wie du darüber sprichst, so habe ich das Gefühl, es ist so dann...
Doch.
Ja.
Ja, doch. Und zwar ist es fast noch mehr, weil in einem Theaterstück spiele ich eine Figur, eine Rolle.
Von 10 oder
genau,
von 6 oder so.
Wie, auch, wie vielen auch immer. Und es gibt immer den Regisseur, der auch seinen Stil hat und der bestimmte Dinge so und so haben möchte. Im Hörbuch ist es komplett meine Geschichte.
Ja.
Und das Schöne ist, dass ich ja eigentlich beim Hörbuch Dramaturgin, Regisseurin, Darstellerin in einem bin.
Ja.
Und es in meiner Hand liegt. Und dann gibt es vielleicht noch so ein kleines Regulativ von außen, aber in der Regel mache ich ja den Vorschlag.
Ja.
Und dann wird wirklich oft halt nur noch so ein bisschen reguliert, wenn es überhaupt eine Regie gibt.
Ja.
Ich nehme auch oft inzwischen ohne Regie
ohne
auf.
Ohne Regie auch
genau.
auf, ne?
Ja. Weil einfach das Geld nicht da ist.
Ja.
Ne? Werde ich oft auch ohne gebucht. Was für mich okay ist, also weitestgehend. Manchmal hätte ich gern einen, aber dann gibt es das Geld nicht.
Ja.
Dann ist das eben so.
Ja.
Aber das ist das Schöne daran, also am Hörbuch jetzt speziell, ne? Ist auch anders als beim Synchron oder so, aber dass es so mein Stoff ist, den ich bespielen darf.
Ja, klar.
Auf allen Ebenen.
Ja.
Und dem setze ich mich dann aber auch sehr aus und da tauche ich dann eben ein in diese Welt. Und ganz ehrlich, kennst du sicherlich auch danach manchmal Zeit, die loszulassen wieder, die Figuren. Mm. Also dann von so einer Geschichte. Dann manchmal trage ich die noch in mir oder mit mir. Oder es gibt auch so ganz besondere Hörbücher, die einen dann manchmal nicht loslassen. Mm. Das muss ich noch ganz kurz erwähnen, weil es auch so ein Buch ist, was sehr, sehr besonders ist, von Elke Nathers, Alles ist gut, bis es das dann nicht mehr ist, heißt es. Sie schreibt über den Tod ihres Mannes. Mhm. Und es ist ein unglaublich persönliches Buch, wie sie mit dieser Trauer versucht, umzugehen. Mhm. Und es ist aber an ihn gerichtet. Mhm. Und es ist ganz, also dieses Buch hat mich zum Beispiel einfach lange, lange nicht noch losgelassen, weil ich sehr viel drüber nachdenken musste. Mhm. Und gleichzeitig, und das war die Überraschung überhaupt für mich, trotz dieses schweren Stoffes bin ich mit einer Leichtigkeit da rausgegangen und mit einem tollen Anregungen, das kann man sich kaum vorstellen, weil man auch so viel Kraft schöpft aus dieser Geschichte und aus diesen Worten, wie sie die benutzt und uns weitergibt. Also das war ein Buch, das hat mich unglaublich fasziniert. Ich habe geheult, ich habe gelacht, ich habe unglaublich viel nachgedacht und habe echt lange gebraucht, es wieder loszulassen.
Interessant. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass du beim Lesen eigene Sachen mitverarbeiten kannst?
Aber das würde ich sogar eher, glaube ich, sagen, dass das als Schauspielerin auch, also alles, was ich künstlerisch mache.
Ja.
Ich habe das Gefühl, es fließt in alles, was ich künstlerisch mache, ob das jetzt Sprechen oder Spielen oder whatever ist, fließt was von mir mit rein und kann ich Dinge auf jeden Fall aufarbeiten, definitiv.
Ja, ne?
Ja. Also nicht, dass ich es jetzt dafür benutze, das würde ich so jetzt auch nicht sagen.
Aber es passiert.
Ja, es passiert.
Oder? Weil ich finde, man stellt ja immer eine Verbindung her.
Voll.
Zu den Themen, die man liest.
Voll.
Oder? Wenn du jetzt erzählst von diesem Buch für Jugendliche, also für Mädchen, dass sie mit Geld besser umgehen lernen, denke ich, das hätte ich auch gerne gelernt
ich auch
damals.
Übrigens.
Und zack, ist man drin im Thema. So.
Ja, voll. Und man setzt, also es hat die ganze Zeit halt was mit uns zu tun. Wir suchen ja auch immer die Anbindungen an uns.
Das ist doch
in jedem Stoff. Quasi.
Weißt du, ich habe in den letzten Jahren, habe ich so krass bei mir gemerkt, ich suche immer Verbindung so viel, ne? Auch zu Menschen und suche immer das Gemeinsame und so. Und vielleicht, und ich finde das komisch bei mir oder so, hab das versucht zu bewerten irgendwie.
Ja.
Aber ich merke, wenn ich dir zuhöre, das ist einfach unser Beruf.
Ja.
Das ist einfach
unser
Beruf. Das bin nicht ich als Eva, sondern es ist der Beruf, dass man immer die Verbindung auch zu dem, der eigentlich mit einem nichts zu tun hat.
Richtig.
Trotzdem sucht man die Verbindung und man findet ja bei fast allen eine Verbindung.
Definitiv. Also finde ich auch.
Oder?
Ja, total.
Ja.
Und es macht immer was mit einem. Und man kommt durch den Beruf und durch diese ganzen Geschichten und auch immer wieder diese neuen Geschichten, auf die du dich einlassen musst, auf so vielen Ebenen und Themen in Berührung mit sich selbst, weil man sich immer in Relation dazu setzt oder sich hinterfragt, wie sehe ich denn das? Egal, was ich jetzt hier spiele oder spreche und die Figur das sieht.
Ja.
Man kommt gar nicht drum rum, ne? Dass man das so als eine Art Aufarbeitung dann nimmt oder mitnimmt.
Und es ist die ganze Zeit ein Denkprozess auch, wenn man was liest.
Ja, total.
Man will sich dem natürlich neutral zur Verfügung stellen, dem Thema, aber trotzdem gleichzeitig gleicht man immer ab irgendwie.
Ja, setzt du dich damit auseinander.
Was denke ich jetzt darüber?
Ja.
Oder ist so.
Und das finde ich auch, dann kommt ja noch dazu, das mache ich ja auch manchmal, dass ich an der HFMT unterrichte, als Gastdozentin, dann Monologe oder Szenen arbeite.
Ja.
Das ist dann wiederum, das kennst du garantiert vom Coaching auch, ein sehr spannender Prozess, wenn man anderen quasi dabei hilft, an einen Punkt zu kommen.
Total.
Den man erreichen möchte und jetzt gar nicht von seinen Sachen ausgehen kann.
Ja.
Und das ist nämlich auch nicht so easy, ne?
Nee.
Weil für mich sind so Sachen selbstverständlich, genauso wie für dich wahrscheinlich auch. Wo du denkst, ja klar, aber den anderen ist das ja alles nicht klar. Das heißt, du musst jetzt, und jeder braucht auch was anderes.
Ja.
Das heißt, du musst dich jetzt in diese Person hinein.
Du musst begeben, total.
Genau.
Dich
und gucken.
Mit dem auch Verbindung aufnehmen.
Genau. Und ich habe immer das Gefühl, weiß nicht, ob es dir auch so geht, dass ich aus diesem Lehren unglaublich viel mitnehmen für mich auch.
Auf jeden Fall.
Oder?
Auf jeden Fall.
Also es ist eben nicht nur ein Geben, sondern es ist auch ganz viel Nehmen, was man aber so schwer beschreiben kann. Aber was?
Ich lerne so viel von den Leuten, mit denen ich arbeite.
Ja.
Klar, natürlich.
Ja, und das finde ich auch total toll.
Also das ist total toll, ja.
Weil ich habe jedes Mal, denke ich immer so, krass, jetzt gehe ich wieder mit einer neuen Erkenntnis raus. Oder mit einer neuen Einsicht, mit einem neuen Aha oder irgendwie so. Cool.
Ja, weil Menschen auch so unterschiedlich ticken einfach.
Mhm.
Ich mache das ja, wenn ich Stimme coache, dass ich versuche zu fühlen in meinem Körper, was der andere macht, wie der andere atmet oder auch wie der andere denkt zum Teil. Dann nimmst du ja auch wahr oder so. Und dann versuche ich halt zu helfen, wie kann das jetzt ein bisschen freier sein oder so. Und das fühle ich bei mir und dann sage ich das dem anderen. So, das ist also ein sehr starkes Sich-Einlassen auch auf den anderen.
Voll. Ja, total.
Und das ist beim Monologen bestimmt genauso.
Ja.
Ja.
Ja, total. Und auch wie sehr, ich merke immer mehr, am Anfang dachte ich so, ja, ich unterrichte jetzt da mal so ein bisschen Monolog, dann hat man so eine Stundenanzahl.
Ja, ja.
Und dann begibst du dich da rein und denkst irgendwann so, okay, nein, es ist deutlich mehr als diese Stunden und auch mental. Und dann sind das ja einfach Menschen, die auch ganz viel mitbringen. Also ganz viel Ballast oder auch ganz viel Schönes. Ganz viel, also aus allen Bereichen bringen die ja was mit.
Ja.
Und dann ist man in so einem Unterricht, finde ich, immer auch so ein bisschen dafür verantwortlich, das dann aufzufangen und mitzunehmen. Ne? Ja. Und das, oder im besten Fall auch einfließen zu lassen und so. Aber man ist so weit mehr als, ich sag dir jetzt mal, wie es geht. Und dann,
total.
Dann machst du das.
Total. Hast du das auch, Julia, dass wenn du mit wem arbeitest, dass du die Menschen dann so magst auch? Dass das geht mir ja auch so.
Total.
Ja.
Und dass man dann so möchte, dass sie das... Dass sie, ich will nicht sagen hinkriegen, weil an was misst man das? Aber dass sie selber so ein Erfolgserlebnis damit haben.
Ja, dass sie sich wohlfühlen mit dem, was sie tun.
Ja. Genau. Ja, ja, extrem.
Ja.
Es fühlt sich an wie so, das sind dann, ich nenne es manchmal so meine Schäfchen. Also so, ich
total.
Bin, ne? Also so, man fühlt sich auch so verantwortlich.
Ja, ja, auch.
Das empfinde ich auch so. Ja. Und was ich auch, woran ich mich gewöhnen muss, das fällt mir noch dazu ein gerade, ist bei der letzten Präsentation, wo, als ich in der Szene gearbeitet habe mit zwei Frauen.
Ja.
Das war eine ganz tolle Arbeit, fand ich. Und dann dieses Abgeben, das bin ich nicht gewohnt als Schauspielerin. Ja. Ne? Oh, das ist wirklich so. Dann sitzt du da und denkst so, ich kann jetzt nichts mehr tun.
Nee.
Also ich kann jetzt, es liegt an den Ladies, ne? Ja. Also die müssen das jetzt rocken.
Ja.
Ich habe das zwar mit denen gearbeitet, aber ich kann nichts mehr tun.
Ja.
Und ich bin natürlich gewohnt, eigentlich, wenn ich auch...
Dann selber das dann, zu schaffen.
Genau. Ja, dann kann ich es umsetzen, dann kann ich es aber auch beeinflussen. Ne?
Ja, ja, klar.
Dann kann ich natürlich auch für mich irgendwie...
Nee. Musst du die Kontrolle abgeben.
Ja, und das ist, da merke ich so, ui, das, da muss ich noch ein bisschen was lernen, glaube ich auch.
Ja.
Also ist es ja, es ist gut.
Muss man sie fliegen lassen irgendwie.
Total.
Das kenne ich auch. Ich habe ja dann Leute, ich habe viele, die bei mir eine Sprechausbildung machen, die als Sprecherinnen arbeiten wollen oder Sprecher. Und dann ist das ja auch zeitlich begrenzt. Dann arbeite ich ein Jahr oder ich arbeite zwei und dann gibt es oft richtig einen Abschluss und dann müssen die fliegen und dann muss ich auch loslassen.
Genau. Ja, dann müssen die ihren Weg gehen. Ne?
Die müssen ihren Weg gehen und ich war dran gewöhnt, mit denen wöchentlich zu arbeiten und muss ich auch dann sagen, okay, jetzt kannst du gehen und ich komme damit klar.
Ja. So. Ja, verrückt, ja.
Verrückt, das ist, ne? So. Das ist schon so.
Ja.
Lass uns mal sprechen über das Thema Aufnahmeprüfung an der Hochschule.
Oh ja.
Da warst du ja jetzt mit in der, im Gremium oder wie heißt das?
Prüfungskommission.
Prüfungskommission ist das Wort, genau.
Ja.
Und hast mit ausgewählt, wer Ausbildung machen darf, Studium darf,
als
wer Schauspieler. Schauspielerin werden darf. Wie ist das und wonach sucht man?
Boah, das ist ein unglaublich schöner und unglaublich anstrengender Prozess.
Ja.
Also so erstmal so pauschal. Also in Hamburg ist es so, dass die erste Runde digital ist. Das heißt, die bewerben sich mit einem E-Casting sozusagen. Mhm. Das waren ungefähr 500 Leute.
Mhm.
Die wurden dann ausgesiebt auf 80.
Mhm.
Und 80 haben wir dann live uns angeguckt.
Mhm.
Da hat dann jeder, doch, ich finde, Hamburg nimmt sich da relativ viel Zeit, 20 bis 25 Minuten pro Person.
Mhm.
Und es wird auch wirklich dann mit jedem gearbeitet. Also so.
Aha.
Also man, das ist auch.
In den 20 Minuten.
Genau.
Das heißt, sie sprechen einen Monolog.
Ja.
Und dann wird schon direkt gesagt, jetzt mach das mal so und so oder.
Genau. Und das ist so, also wir haben sogar bei manchen schon im ersten Monolog dann gearbeitet und bei anderen erst im zweiten.
Mhm.
Das kommt auch darauf an, ob jemand einen Einfall hat. Wir sind jetzt in dem Fall 10 Leute gewesen in der Kommission, aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also da waren SprecherzieherInnen dabei, da waren zwei Schauspieldozenten dabei, ein Bewegungsmensch.
Mhm.
Dann waren wir zwei Schauspielerinnen von extern, da war ich eine von. Also so wirklich sehr bunt gemischt, eine Dramaturgie-Lehrerin oder Lehrende. Also wir sind dann relativ breit aufgestellt und wer in Hamburg ist es so, wer eine Idee hat, der darf reingehen sozusagen. Wir machen das dann schon mit Feingefühl und mit Absprache, wir sprechen uns mit Blicken ab und dann wird gearbeitet. Und das kann auch von jemandem übernommen werden, wenn man dann eine Anschlussidee hat oder wie auch immer.
Mhm.
Ja, aber nach was sucht man? Das ist echt jedes Mal auch wirklich schwer, weil Was ich beurteilen kann bei einem Schauspieler oder bei einer Schauspielerin, ist ja in der Regel das Handwerk, sage ich jetzt mal. Also sitzt die Stimme, wie ist die Ausstrahlung, wie ist der Körper. Mhm. Aber die haben ja noch keine Ausbildung.
Ja, ja, klar.
Und da wird es jetzt schwierig, finde ich. Weil diese Menschen, die da vorsprechen, die wollen ja erst das werden und haben noch keine Ausbildung. Das heißt, all das Handwerk, was ich normalerweise bewerten könnte, haben die ja noch
Gibt's
nicht.
Noch nicht.
Gibt's noch gar nicht. So, und jetzt hat man so laute, so Rohdiamanten, sag ich mal, da vor sich.
Ja.
Und muss rausfinden, wer eignet sich. Und das ist, also ich würde sagen, prinzipiell, es bleibt bis zum Schluss subjektiv. Also muss man ganz ehrlich sagen, weil es ist eine Ermessenssache und ich finde sowieso Kunst und darstellende Kunst.
Kann man also, ja auch nicht bewerten eigentlich. Ja,
nein, finde ich nicht. Ja. Also vor allem, du kannst ja nicht jemandem sagen, das war falsch. Ich finde auch, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt's ja nicht.
Nee.
Also wo fange ich da jetzt an? Dann muss ich erstmal definieren, was falsch und richtig ist. Und das kann ich gar nicht.
Ja.
Weil der eine macht es so und der andere macht es so. Und dem einen gefällt das und dem anderen gefällt das. So, und wo setzt du da jetzt an? Und ganz ehrlich, es bleibt also insgesamt subjektiv. Was wir machen, ist zu gucken, was wir dann prüfen sozusagen in so einer Aufnahmeprüfung ist, also wie ist jemand in der Lage zum Beispiel von einem Text, den er einstudiert hat, einfach auch mal loszulassen. Und einfach auch mal,
ja,
ich weiß,
ja,
das ist sauschwer.
Richtig schwer,
aber dann vielleicht mit dem Text was anderes zu probieren.
Mhm.
Und da geht es auch, da geht es nicht darum, dass der das perfekt kann oder die, sondern dass die sich drauf einlassen und das versuchen.
Dass sie bereit sind
dazu. Und da gibt es schon, da ist schon so eine
merkst
erste,
du schon,
ja, merkst du schon, so, da gibt es welche, die verweigern sich komplett. Und
weil
denkst
das
so,
haben
oh,
sie so einstudiert, die machen es nicht anders so.
Ja, aber sind auch gar nicht bereit, es auszuprobieren.
Ja, 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 ja.
Und es gibt welche, die sagen, hey, gib mir eine Aufgabe, ich versuche das jetzt. Und das ist dann, das klappt nicht, aber der Wille ist da. So eine Sache zum Beispiel. Und wenn jemand sich schon von Anfang an, schon in der Prüfung komplett verweigert, dann fragt man sich, okay, wie soll das in so einem Studium, ne, wie offen ist jemand dafür? Für eventuelle Prozesse, die ja durchaus noch bevorstehen.
Und was ist mit dem Thema, dass mich was berührt? Mein Kriterium ist ja eigentlich immer nur, ob mich jemand berührt oder nicht auf der Bühne.
Ja.
Aber ist das vielleicht ja auch subjektiv, dass es mich berührt und nicht meinen Nachbarn?
So, und das ist, da hatten wir wilde Diskussionen diesmal auch wieder. Das war auch die letzten Jahre so. Aber auch diesmal wieder, es ist manchmal verblüffend. Also wir hatten eine Person, kann ich mich erinnern, da haben sich die Geister so derartig geschieden, also an dieser Person, wo die einen haben gar nichts gesehen, haben gesagt, es kommt überhaupt nichts an und die anderen waren zutiefst berührt. Das haben wir selten, also muss man sagen, dass es so
das
extrem
so
ist.
Ja.
Das gab es jetzt wirklich nur bei einer Person dieses Mal. Aber und sonst hast du trotzdem oft eine Uneinigkeit, natürlich. Weil den einen berührt es, den anderen nicht. So. Und jetzt ist die Frage eben, wie misst man jetzt das? Und da stimmen wir einfach demokratisch ab. Also ganz blöd gesagt, aber dann wird abgestimmt.
Mhm.
Und wer demokratisch die Mehrheit kriegt, der ist erstmal weiter.
Ja, ja, ja.
So.
Ja.
Und so ist der ganze Prozess auch. Und deswegen sage ich aber ja, es bleibt subjektiv.
Ja.
Und das Gute, finde ich aber an Hamburg, ist auch, dass die Dozenten immer auch den BewerberInnen mitgeben, egal ob ihr es jetzt hier schafft oder nicht,
wir
maßen uns nicht an zu sagen, ihr habt kein Talent.
Das wird nicht gemacht.
Ja.
Das gab es doch früher immer, dieses ganz besser Metzger werden. Oder
ja, vergiss
so.
Es. Nein, das ist ganz schlimm. Das also
ist nicht mehr heutzutage, ne? Hoffentlich.
Nein, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es Schulen, wo das so ist. Ich kann nur von Hamburg sprechen.
Ja.
Das könnte ich auch, da könnte ich das nicht verantworten, dass ich in dieser Kommission sitze.
Nee. Ja.
Nein, ich finde, da wird sehr behutsam mit umgegangen. Es ist natürlich immer eine Enttäuschung, es tut immer weh, das weiß ich auch. Kann man sich nichts von kaufen, wenn man sagt, du bist trotzdem toll. Aber ich finde es dennoch wichtig zu sagen, wir maßen uns nicht an zu sagen, du hast Talent oder nicht, sondern wir können nur beurteilen, was wir heute in den 20 Minuten gesehen haben.
Mm.
So. Und das, auch die BewerberInnen haben gute Tage, schlechte Tage.
Mm.
Ich auch übrigens, wir sind alle nur Menschen.
Mm.
So, es gibt manchmal nicht so eine richtige Erklärung dafür und auch damit muss man dann leben.
Mm.
Und es wird übrigens später ja auch nicht besser. Also,
diese für echte Jobs dann.
Ja,
so
meine ich,
klar,
ne? Nach dem Studium.
Ja, ja, klar, natürlich.
Castings, wie oft habe ich meine, von meinen Zeitanfragen fürs Drehen, 80% klappt nicht davon.
Ja, ja.
So, die 20 dann ab und zu mal. Aber so, ist ja einfach eine Tatsache.
Ja, ja, klar.
Und da denke ich dann.
So lernen, mit umzugehen.
Genau. Da müssen die einfach auch früh schon lernen, mit umzugehen, dann mit so einer Unerklärbarkeit, warum das jetzt nicht geklappt hat. Und dann müssen sie auch lernen, dass sie die Schuld nicht nur bei sich selber suchen und so, sondern dass es auch ein Umstand ist, eine Fügung.
Konstellation
auch.
Und kriegst du manchmal mit, was aus den Leuten geworden ist, die du aufgenommen hast, für die du gestimmt hast? Kriegst du dann mit deren Weg und ob die Entscheidung richtig war zum Beispiel oder nicht? Oder?
Ja, also meine Semester, sage ich mal, wo ich entscheidend mit dran beteiligt war. Das erste ist jetzt gerade erst fertig geworden.
Oh, krass.
Ja, weil ich erst so regelmäßig seit 4 Jahren dabei bin.
Ja.
Das heißt, die gehen jetzt alle gerade raus und los. Und ich folge denen halt auf Instagram und so.
Ja,
ne?
Ja,
also
ja.
So, und da kriege ich schon mit, was so geht und so. Und da bin ich auch gespannt. Aber ich kann jetzt noch gar nicht so richtig aus einer langen Erfahrung heraus sagen, wie das ist. Was ich manchmal mitkriege, und das ist auch interessant, dass ich schon KandidatInnen oder Vorsprechende hatte, die nicht weitergekommen sind oder nicht reingekommen sind, wo ich aber dachte so, also für die ich so extrem war, die mir am Herzen lagen, aber die haben es dann nicht geschafft. Demokratie, ne? Demokratische Abstimmung. Und dann folge ich denen auf Instagram und gucke so, was die so machen und sehe dann, die sind an einer anderen Schule angenommen.
Ah,
wo man dann so selber denkt so, ich habe nicht was gesehen, was nicht stimmt, sondern andere finden das auch. Und freue mich dann manchmal tierisch, dass der oder die einfach jetzt einen anderen, dann war es halt einfach nicht Hamburg so. Dann hat das nicht gepasst, egal. Aber das freut mich manchmal extrem, wenn ich dann sehe so, ach cool, die studiert jetzt in München oder hat halt eine andere Stadt für sich gefunden und geht aber trotzdem diesen Weg.
Ja.
Und das ist auch schön zu sehen.
Oft. Toll.
Ja.
Mhm. Ach schön, Julia. Was für ein schönes Gespräch. Ja. Wir müssen zum Schluss kommen. Wir sprechen voll lange schon, aber ich möchte dich noch eine Sache fragen, mich doch noch was fragen.
Ja.
Zum Thema Stimme, weil das einfach mein Thema ist. Du bist im Studio, wenn du jetzt ein Hörbuch aufnimmst und machst ja über deine Stimme alles.
Ja.
Wie machst du das? Also wie mit Absicht oder wie reichen die Bilder, dass die Stimme darauf reagiert? Oder wie nimmst du das wahr, deine eigene Stimme?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wie mache ich das? Ich, also ich glaube, da können wir jetzt einen schönen Bogen schlagen zum Anfang wieder. Loslassen ist ein ganz großes Wort wieder. Oder für mich auf jeden Fall ein ganz bedeutender Aspekt, dass ich es schaffe, sage ich mal, alles Gemachte, alles Gewollte loszulassen. Mich voll auf die Geschichte einlasse, die ich da erzähle. Und der meine Stimme leihe, sozusagen. So natürlich wie möglich. Und es gibt Texte, das muss man schon auch dazu sagen, da geht das besser, mit diesem Natürlichen, das kennst du garantiert auch. Und es gibt welche, da geht es nicht ganz so natürlich, aber es ist trotzdem gut oder in einem Rahmen, ne? So, wo man sagt, ja, das ist halt auch der Text und der braucht vielleicht auch was anderes, der braucht vielleicht auch so eine kleine Künstlichkeit, das ist da vielleicht auch passend.
Ja.
Also da muss man, finde ich, auch ausloten oder was für eine Farbe, was für ein Tempo hat ein Text. Und das versuche ich, mich darauf einzulassen, gedanklich. Also wirklich auch vorher kurz innehalten. So, jetzt erzähle ich welche Geschichte nochmal, worum geht's, was ist das für eine Geschichte, was braucht die? Und dann, und dann let it go. So, und am besten denke ich dann über nichts mehr nach, sondern lass diesem Gefühl freien Lauf und packe das im besten Falle in meine Stimme. Oder versuche das zumindest.
Und hast du eine tiefere Verbindung zu deiner Stimme entwickelt über das viele Sprechen am Mikrofon?
Ja.
Ja, ne?
Würde ich schon sagen.
Ja.
Ja.
Hörst du dich gerne?
Also gerne, ist immer so eine Sache. Also ich habe, sagen wir mal so, ich habe gelernt, mich zu hören, ohne mich nicht zu mögen.
Okay.
So. Ich tue mich unglaublich schwer, mich selber zu loben und zu sagen, das klingt jetzt aber toll. Es ist eher so ein Ding, das kennst du vielleicht auch, wenn ich dann, ich höre manchmal natürlich einen Titel rein, weil es mich interessiert, wie gut mir das gelungen ist, das, was ich mir vorgenommen habe. Und dann kann ich sagen, ich bin zufrieden. Ich glaube, das Wort zufrieden trifft das. Also ich sage dann so, ja, das finde ich, ist gelungen und ich bin zufrieden. Für mehr reicht es, glaube ich, nicht bei mir selber.
Okay.
Also so. Das kann ich nur über andere sagen.
Okay,
so. Aber zufrieden und gelungen ist schon sehr, sehr, sehr gut. Und dann kann ich mir auch eine Weile zuhören. Doch, das schaffe ich dann schon.
Und wenn du jetzt gerade sprichst und dich hörst, wie ist da dein Verhältnis zu dir?
Das ist mehr so gewohnt. Ich bin es halt so gewohnt.
Und,
ich sitze ja auch im Studio mit den Kopfhörern. Ich bin inzwischen so gewohnt, über Stunden meine Stimme zu hören. Das ist eher so ein Ding, dass ich denke so, ich kenne es halt. Ne? So, also... Dass ich jetzt auch nicht schlimm finde, mich zu hören, so, weil ich das.
Aber es ist für dich auch kein Genuss. Zum Beispiel, ich liebe es, mich zu hören.
Jetzt das will ich.
So.
Nee. Ja, ein Genuss würde ich jetzt, witzigerweise, gar nicht sagen. Also, ich finde es jetzt auch überhaupt nicht doof oder so, ne?
Ja.
Gar nicht, aber ein Genuss?
Auch nicht.
Nee.
Interessant.
Ja, voll interessant.
Ja, ja, worüber man alles nachdenken kann.
Ja,
ne?
Total.
Ja, ja, ja.
Total.
Toll. Julia, ich danke dir so für deine Zeit.
Ich danke dir.
Immer eine Frage zum Schluss.
Ja.
Und zwar, wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben auf dieser Welt?
Oh, da fragst du mich jetzt was. Mhm. Gerade jetzt in dieser Zeit.
Ja, gerade heute.
Ich versuch's mal in Schlagworte zu fassen.
Ja.
Für Gerechtigkeit,
mhm.
für Diversität,
mhm.
Für Frieden, für Gleichberechtigung.
Mhm.
Ja, ich glaube, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen.
Super.
Aber ja, dafür.
Richtig. Dankeschön.
Mhm. Vielen Dank. Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, sehr schön. Ich danke euch allen fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen an Julia oder mich habt, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Bei Instagram oder so kann man bestimmt Julia auch anschreiben.
Ja.
Genau, mich auch. Und wenn ich euch begleiten kann auf dem Weg zu eurer persönlichen Stimme, könnt ihr euch auch gerne bei mir melden. Ich freue mich auf euch. Und jetzt sage ich wie immer zum Schluss, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Eure Eva.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.